Boah, viele Bauernhöfe, Heu, irgendwelche Rehe in irgendwelchen Gehegen, Fußballspielen in Rehgehegen, das war, ja, das war einfach schon eine coole Zeit. Also in dem Dorf sind dann auch noch 3, 4 andere in unserem Alter gewesen, auch wo meine Schwestern dann noch kleiner waren. Hab tatsächlich dann aus dem Dorf auch eine Quetschung mitgenommen in meiner Wade, eine Verletzung, die auch anders hätte ausgehen können, auch mit dem Traktor verbunden, mit einer Hebebühne, wo ich einfach den Bauern helfen wollte. Ja, das sind einige Erinnerungen. Kaputte Scheiben wegen Bällen, ja, aber jeden Tag halt Fußball gespielt, draußen gewesen und ja, war cool, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig.
Pur, der HSV. Der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu unserem offiziellen HSV-Podcast Pur, der HSV. Es ist die 34. Folge und zu dieser begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzen mein geschätzter Kollege Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom, schön, dass wir hier wieder zusammenkommen.
Ja, und wir freuen uns ganz besonders bei der dritten Folge in dieser Saison auf den dritten Neuzugang, leihweise vom ersten FSV Mainz 05 zu uns gestoßen. Die Rede ist vom Mittelfeldspieler Marco Richter. Moin Marco, schön, dass du hier
Moin,
bist.
Moin, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Marco, wir hatten es schon im Vorgespräch gesagt, wir sprechen hier in unserem Podcast-Format immer über den Menschen hinter dem Sportler, wollen so ein bisschen besser dich als Typen kennenlernen und vorstellen und uns von der Aktualität eigentlich wegbewegen. Ja, das ist nur dieser Tage ein bisschen schwierig und das liegt an folgender Sache. Wir hören mal rein. Es war für dich ein ganz besonderes Spiel zuletzt hier.
Ziemlich genau 20 Meter Torentfernung und genau, das Freistoßspiel ist gar nicht nötig. Richter steht am Ball oder Muheim, wie gerade eben schon beim Freistoß. Und bei den Schalkern legt sich dort Max Krüger als Zugdackel, also unter mit dem Gesicht zum Tor, mit dem Hintern zum HSV-Schützen. Falls die Mauer hochspringt, der kommt rein.
Tor! Tor!
Die Mauer springt hoch, aber es nützt nichts. Richter, Alu Richter, der hier zweimal zuletzt im Volkspark nur den Pfosten traf. Mit rechts aus, wir haben es gesagt, exakt 20 Metern ins Tor zum 1:0. Für den Hamburger Sportverein ein herrlicher Freistoß.
Erstes Saisontor für Marco Richter. Hier heute vor den Augen seiner gesamten Familie. Er musste Karten besorgen. Seine beiden Schwestern sind hier, seine Eltern sind hier. Und es war doch eigentlich klar, das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Da muss er doch treffen. Legt sich den Ball hin und den hat er eingeschweißt.
Ja, Premierentreffer von Marco Richter im HSV-Trikot, nachbeschrieben vom HSV-Netradio, den Kollegen Bruder Jürgen Trede und eben Lars, der hier ja auch mit uns sitzt. Marco, was macht das mit dir, das nochmal so zu hören?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass es mir schon noch Gänsehaut bereitet. Ja, es war fast ein perfekter Tag, sage ich mal. Ja, wie gerade schon gehört, meine ganze Familie war im Stadion. Einen Tag später hatte ich Geburtstag. Davy hat mir am Morgen noch gesagt, ey, heute ist dein Tag, du triffst. Ja, und dann laufe ich an und hau den Ball rein und ja, das war Gänsehaut pur. Das war, ich wollte es unbedingt. Ich wollte unbedingt die Torhymne hören, die ich leider gar nicht so wahrgenommen habe dann im Nachhinein. aber ja, das Stadion und die Fans und ja, das Tor, für mich unglaublich, ganz klar.
Spürt man das in dem Moment, wo man zum Freistoß antritt?
Ja, also man versucht es schon ein bisschen auszublenden außenrum. Ich glaube schon, dass ich auch einen einigermaßen guten Schuss habe und dass es einfach auch langsam Zeit wird, dass ich hier mal treffe im HSV-Dress. Und ja, das war der perfekte Moment. Der Ball lag gut. Ich habe die Mauer gesehen, den Torwart gesehen. Mefo und Basho haben die Mauer noch verlängert, dass der Torwart nicht zieht. Und ich habe im Testspiel tatsächlich so einen Freischuss geschossen, der aber, ich glaube, 3, 4 Meter drüber ging und ich dachte mir, ich mach's einfach genauso nochmal und hatte dabei ein sehr, sehr gutes Gefühl, als der Ball den Fuß verlässt und ja, dass er dann so einschlägt, war natürlich ein echt super geiles Gefühl.
Wie wichtig war es für dich persönlich, dass das Tor endlich fällt? Hast du schon ein bisschen durchklingen lassen? Wir haben es ja auch gehört, Alu Richter, natürlich liebevoll gemeint, aber ja, das hat halt echt genervt, so, ne? Dass du ja, so nah voll. Einmal dran warst und dann jetzt der erste Scorer, das erste Tor.
Ja, auf jeden Fall. Es hat schon auch ein bisschen genagt an mir, muss ich sagen. Ja, weil die Zeit bei Mainz war nicht optimal. Dann bin ich hierher gekommen, hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Habe immer versucht, mein Herz auf den Platz zu lassen. Dennoch will man als Offensivspieler natürlich mit Assists und Toren glänzen. Ja, das blieb ein bisschen aus und hat, wie gesagt, an mir genagt. Aber ja, über das Tor freue ich mich extrem. Und wie gesagt, das waren echte Emotionen pur dann.
Wie häufig schaust du selber nochmal solche Sachen an? Jetzt hast du es mal gehört, aber da gingen ja wahrscheinlich die Bilder auch durch den Kopf.
Ja, tatsächlich wurden mir auch sehr, sehr viele Videos geschickt, weil ich musste tatsächlich auch 21 Karten besorgen. Es waren auch sehr viele Freunde da aus Augsburg und Umgebung. Familie, meine Freundin, die Schwester von meiner Freundin, meine Schwestern. Es waren sehr, sehr viele Leute da und jeder hat natürlich ein Video gemacht, weil die vielleicht auch wussten, dass der Ball vielleicht auch reingeht. Und ich habe sehr, sehr oft nochmal mein Tor angeguckt und ja, jedes Mal nochmal zum Grinsen angefangen. Das war wirklich ein ganz besonderer Moment.
Wir haben es ja eben auch in der Beschreibung so ein bisschen gehört, aber ich wollte nochmal darauf eingehen. Ich hatte auch von oben das Gefühl, also, dass du schießt, weil das war schon so ritualmäßig. Ich lege ihn mir wirklich zweimal ordentlich hin. Ich nehme den Abstand, ich gucke, ich konzentriere mich. Also es war wirklich, ich glaube, man konnte schon ziemlich sicher wetten, dass du den schießt und nicht eben Miro. Hast du so ein Ritual dann auch davor? Und hast du es visualisiert schon? Ich hau den da oben rein, oder?
Visualisiert ja, weil die Position einfach perfekt ist für einen Rechtsfuß. Miro hat dann auch nicht irgendwie lang diskutiert oder so. Ich habe gesagt, ey, ich hau den jetzt rein. Miro hat gesagt, du machst ihn sowieso. Und dann war die Sache klar und ich habe mir den Ball hingelegt. Dass ich den dann nochmal so berührt habe, habe ich auch erst im Nachhinein wieder gesehen. Weil ich glaube, da verging ein bisschen Zeit, weil die Schalker Mauer nicht ganz so gut stand und der Schiri hat dann nochmal 1-2 Meter korrigiert und so. Und ja, also kein Ritual oder ähnliches, außer dass ich einfach ein gutes Gefühl hatte. Und dann, ja, zum Glück ist er jetzt einfach mal reingegangen.
Genau, das da spricht noch so ein bisschen so die Erleichterung. Wie wichtig war das jetzt hinblicklich auch die ganze Vorgeschichte so ein bisschen? Die Familie war da. Ist das jetzt so ein bisschen noch... Ein bisschen der Kreis geschlossen, dass du in Hamburg richtig angekommen bist?
Ja, schon ein bisschen auf jeden Fall. Also das war auch ja, das erste Spiel, wo meine Familie live verfolgt hat im Stadion. Deswegen war es einfach, ja, außer vom Ergebnis her ein Top-Tag. Und ja, ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass ich jetzt endlich mal ein Tor erzielen konnte. Und ja, ich bin auch jedem sehr dankbar. Und ja, dass der Davy zum Beispiel das morgens schon gesagt hat oder ja, an Merlin, das mir auch schon geschrieben hat. Das waren einfach so kleine Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, es muss heute funktionieren und es funktioniert heute auch. Und dann haben wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt, bis dann auf die 30 Minuten in der zweiten Halbzeit, was immer noch ein bisschen wehtut, muss ich sagen. Aber für mich persönlich war das auf jeden Fall ein sehr gelungener Tag dann.
Du sprichst diese zweigeteilte Bewertung des Spiels oder des Erlebnisses Tor gemacht, aber unentschieden gespielt und eine zweite Halbzeit gespielt, die nicht toll war, ja. An. Hast gesagt, 21 Leute, Freunde, Familie, Bekannte waren da und du hattest am nächsten Tag Geburtstag. Wie sah das aus? Also stellt man sich auch ein bisschen bittersüß vor, sicherlich. Also kannst du das dann voneinander trennen? So, da ist jetzt Geburtstag, stand irgendwie eine Feier eigentlich an und ja, oder hat es sich so sehr genervt?
Tatsächlich war das ein sehr... Ja, geteilter Abend. Also im Kopf war natürlich die Enttäuschung sehr, sehr groß, weil ich schon glaube, dass wir an dem Tag sehr, sehr gut begonnen haben. Es lief alles in unsere Richtung. Wir haben 2-0 geführt, gehen in die Halbzeit, spielen am Ende 2-2. Trotzdem waren irgendwie alle da. Irgendwie habe ich ein Tor gemacht und es war trotzdem sehr, sehr schön. Haben uns dann abends auch natürlich auch alle getroffen, bei mir zu Hause. Sind dann auch noch ein bisschen weitergezogen, einfach auch, weil ich einen Tag später halt Geburtstag hatte. Wir haben schön reingefeiert, mit Familien und Freunden, wie gesagt. Trotzdem sind wir los und ich muss immer wieder an das Spiel ein bisschen denken. Das war ja ein geteilter Abend, das war sehr, sehr schön, aber irgendwie zu den 100% hat dann eine Kleinigkeit gefehlt, leider.
Bist du auch an normalen Tagen zu gebrauchen nach so Niederlagen? Also wie gehst du mit Misserfolg dann von Ergebnissen um?
Also nach dem Spiel bin ich dann tatsächlich sehr, sehr sauer. Meistens natürlich schaut man dann erstmal, wie hat man selber gespielt und dann schaut man, ja, Ergebnis. Und bei einem verlorenen Spiel ist, glaube ich, bei jedem Fußballer das gleich, dass man sehr, sehr enttäuscht ist. dass man am liebsten erstmal in Ruhe gelassen werden will, erstmal nach Hause, erstmal runterkommen wieder, das Ganze verarbeiten. Das ist natürlich auch jeder anders, aber ja, ein, zwei Tage, vor allem wenn der Spielverlauf dann sehr, sehr bitter ist, dauert es dann bei mir tatsächlich schon. Wie auch beim guten Spiel dauert es auch ein, zwei Tage, weil ich mich dann so freue. Und deswegen war das vor allem jetzt bezogen auf das Schalke-Spiel sehr, sehr geteilt. Es war sehr schön, aber auch sehr bitter. Ein Tag später, Geburtstag, aber trotzdem auch eine sehr, sehr blöde und schlechte Nachricht erhalten von unserem Trainer und vom Club natürlich auch. Und ja, das, da war der Tag dann nicht gelaufen, aber war auch wieder so zweigeteilt. Mhm. Natürlich ist man ein bisschen traurig über die News, die man erhalten hat in der Früh. Dennoch war es mein Geburtstag und meine Familie war noch da. Wir waren brunchen und Abendessen noch zusammen alle. Und ja, das waren verrückte Tage, würde ich es jetzt so beschreiben.
Ja, kann man gut nachvollziehen. Ja. Jetzt bist du schon ein paar Tage in Hamburg, schon ein paar Tage länger. Was brauchst du, um so anzukommen an einer neuen Station? Was ist für dich da noch wichtig? Du hast jetzt gesagt, die Familie war auch das erste Mal da. Die ist ja noch sonst ein bisschen weiter weg. Du hast jetzt sportlich das Tor auch geschossen. Mhm. Du bist sportlich mehr angekommen. Was brauchst du noch?
Gute Frage. Gar nicht so viel eigentlich. Ich bin eigentlich auch ein sehr einfacher Typ. Klar lebt man nicht sehr gerne sehr lange im Hotel. Man ist am Anfang immer im Hotel. Ich glaube, das ist so die erste Sache, was einem ja schon heimisch macht dann, wenn man seine eigene Wohnung hat, selber einrichtet, die Freundin sich wohlfühlt. Wir haben jetzt auch einen kleinen Hund. Der muss sich natürlich auch wohlfühlen. Da muss die Gegend dann auch stimmen. Und deswegen, also ich brauche gar nicht viel. In der Mannschaft fühle ich mich sowieso pudelwohl. Ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen, auch am Anfang. War echt top. Einige Spieler kannte ich dann auch schon. Und wie gesagt, es wurde mir sehr, sehr einfach gemacht. Und deswegen bin auch ein einfacher Typ und brauche da nicht irgendwas Besonderes tatsächlich.
Wonach wählst du das zu Hause dann trotzdem aus? Ist das sehr Stadtkern oder lieber außerhalb, gerade vielleicht auch mit Hund? Oder wie hast du dich da entschieden zu?
Ja, eine gute Mischung, glaube ich. Also ich brauche schon irgendwie ein paar Cafés und Restaurants, wo man zu Fuß hingehen kann. Die Innenstadt jetzt hier in Hamburg vor allem ist ja eigentlich sehr eng, würde ich sagen. Also alles an einem Fleck, was mir sehr, sehr gut gefällt. Dennoch wohne ich jetzt nicht komplett mittendrin, sondern ich kenne mich auch leider noch nicht so gut aus. Roter Baum? Mhm. Roter Baum, ja. Da, genau. Ist auch ein super großer Park nebendran, was jetzt auch für den Hund sehr, sehr wichtig ist. Hab mir da jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Die kam zufällig die Wohnung über ein paar Ecken und dann haben wir uns schnell entschieden und nach einem Monat Hotel waren wir dann auch sehr froh, dass wir in die Wohnung konnten.
Der Hund ist sozusagen noch relativ frisches, neues Familienmitglied.
Genau.
Bist du ein Hundemensch, oder?
Ja, voll. Also meine Familie hatte sowieso immer Hunde. Habe auch ein kleines Tattoo für meine Hunde, die leider auch schon tot sind. Und ja, meine Freundin und ich haben uns jetzt auch entschieden, dass wir uns einen Hund zulegen. Einfach als nächsten Step auch sehen. Und der wurde gestern, glaube ich, 7 Monate. Und ja, hält uns auf Trab und macht auf jeden Fall Spaß. Ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, kommen auch aus einer Hundefamilie. Ah, zu Hochzeiten hatten wir 4 zu Hause. Das war krass, verrückt. Wie war es bei euch? Gab es da auch mehr?
Maximal 2.
Maximal 2. Ja, okay. Ja. Aber die hast du auch immer noch im Herz geschlossen, wie gesagt, sogar trägst du auf der Haut.
Ja, genau, also voll. Deswegen Hundemensch durch und durch. Und meine Familie hat jetzt auch wieder einen Malteser, einen kleinen, früher auch einen Golden Retriever gehabt, ein bisschen größer. Und genau.
Jetzt haben wir schon ein bisschen von Familie und Freunden gehört und wir wollen auch mal einen hören, der hier, glaube ich, auch zu Gast war am Wochenende.
Servus Marco, hier ist der Robin aus Augsburg. Wir kennen uns jetzt schon fast 15 Jahre und meine Frage ist, welche Orte in Hamburg hast du schon gesehen und was ist so dein Favorite Spot in Hamburg, außerhalb natürlich vom Fußball, und ich wünsche dir noch alles Gute in Hamburg und viel Erfolg.
Er hat es leider nicht geschafft zum Spiel, muss ich sagen. Der hat selber gespielt am Sonntag, vor allem gegen seinen Ex-Verein. Er hat es ja schon erwähnt, wir kennen uns schon sehr, 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 sehr lange, auch unsere Familien. Und meine Favorite Spots, in dem Park, wo ich gerade erzählt habe, gibt es ein Café, das heißt Sueno. Gefällt uns sehr, sehr gut, aber sonst sind wir sehr gerne an der Alster unten. Auch einfach schön draußen spazieren zu gehen, das mache ich auch sehr gerne, wie vorhin erwähnt, so fußgängig ein paar Cafés zu haben, ist nicht so schlecht. Und ja, jetzt demnächst wollen wir uns auf jeden Fall das Miniaturwunderland angucken. Da war meine Familie sogar am Wochenende ohne mich. genau, aber sonst gefällt es mir an der Eisa sehr, sehr gut.
Hat aber sicherlich eine Empfehlung ausgesprochen.
Ja, voll.
Oder wie fanden Sie es?
Ja, die fanden es überragend. Mein Vater kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus, hat mir sämtliche Videos schon gezeigt, also hat mir sämtliche Spannung schon genommen eigentlich. Aber nee, Empfehlung auf jeden Fall und werden wir auf jeden Fall mal reingucken.
Ja, geh mal hin, ist cool.
Ja, ja. Ist
auch das Volkswagen-Stadion gibt es
ja
auch.
Ja, das habe ich gesehen.
Hat er wahrscheinlich gefilmt.
Ja, das hat er gefilmt, natürlich.
Sehr gut. Wo wir gerade bei ehemaligen Wehrgefährten oder Freunden sind, wir haben noch eine weitere Frage von einem langjährigen Freund.
Servus Marco, hier ist der Frami. Ich habe zwei Fragen an dich. Die eine ist, ja, was mich jetzt schon seit ein paar Wochen beschäftigt. Gefällt es dir eigentlich da oben an der Nordsee jetzt besser oder doch eher bei uns unten? Am Friedberger Baggersee. Und was ich auch ganz gerne noch gewusst hätte, ist, wieso habe ich eigentlich keine Einladung letztens zu deinem Geburtstag bekommen? Danke, ciao, Grüße aus Augsburg.
Also zweite Frage ist absolut gelogen. Absolut gelogen. Nee, ich glaube, der hat selber gerade auch sehr viel zu tun zu Hause. Muss auch ein bisschen Aufbautraining machen und so. Der Frami ist leider öfter verletzt gewesen und war natürlich sehr, sehr schade, dass er nicht dabei sein konnte. Ja, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und die erste Frage ist natürlich jetzt knifflig zu beantworten. Friedberger Baggersee, gibt's auch einige Geschichten, ja, gefällt mir natürlich auch super. Friedberg ist aber eher klein und war ich gar nicht so häufig, da war ich tatsächlich auch nur am See, muss ich sagen. Deswegen gefällt es mir hier jetzt schon in den ersten Wochen sehr, sehr gut und auch besser, würde ich sagen.
Erklär mal, Friedberger See, ist das dann der Spot rund um Augsburg? Also bist du auch in Friedberg geboren, aber genau. Ja auch nur, weil da das Krankenhaus ist, kommen wir gleich vielleicht noch zu, aber Friedberger See, ist das so ein bekannter Spot in der Gegend?
Ja, Friedberger Baggersee ist so, ja, da hat man sich schon sehr, sehr häufig getroffen, im Sommer auf jeden Fall. Da kommen auch viele aus Augsburg extra rausgefahren, obwohl es da ja natürlich auch den einen oder anderen See gibt. Auf jeden Fall ein Spot, ja, hat man sich immer zum Fußballtennis getroffen oder so, Schwimmen natürlich im Sommer. Wasserski gibt es da auch, habe ich noch nicht ausprobiert, hatte ich immer ein bisschen Respekt vor. Aber ja, da hat man sich auf jeden Fall sehr, sehr häufig getroffen.
Okay, und also es war ja Raphael Framberger, der in Augsburg noch wohnt und auch lebt und aufgewachsen ist. Wie ist es so mit alten Freunden ja auch aus der Zeit? Und du bist ja ganz in der Nähe aufgewachsen, kommen wir gleich nochmal zu, aber von denen zu hören und mit denen Kontakt zu halten, und wie hältst du auch den Kontakt? Wie wichtig sind dir so die Freundschaften?
Sehr wichtig, sehr wichtig. Man kommt natürlich auch als Fußballer ein bisschen rum. Man hat in der Mannschaft immer 2, 3, 4 Bezugspersonen. Dann hast du noch 5, 6 Freunde. Freunde in Anführungszeichen, weil es im Fußball leider auch häufig so ist. Ja, es gibt ja den Spruch, aus dem Auge, aus dem Sinn. Häufiger ist es so. Mit dem Frami war nie irgendwie ein Kontaktabbruch, irgendwie eine Pause. Wir sind immer im Kontakt und haben schon einiges zusammen erlebt, ob privat oder auch im Fußball. Bin da auch sehr, sehr dankbar für. Ist auch 2, 3 Jahre älter und kann ich immer mal einen Tipp abholen. Und solche Freundschaften gibt's wenig, aber das sind dann die echten. Und deswegen, wenn ich dann hier seine Stimme höre, freut es mich natürlich extrem.
Wie pflegst du deine Freundschaften? Also gerade jetzt mit jemandem, der auch im Fußballgeschäft tätig ist und wo du gesagt hast, aus dem Auge, aus dem Sinn, ja in dem Fall nicht, aber zumindest örtlich weit auseinander. Also wie pflegt man da die Freundschaft?
Ja, ich würde sagen, die Haupt-App ist natürlich WhatsApp. Mhm. Man telefoniert aber auch mal FaceTime, Snapchat. Da gibt es einige Apps, wo man ja Kontakt halten kann. Und ja, wie gesagt, bei uns ist es nie abgerissen. Auch seine Frau, meine Freundin verstehen sich sehr, sehr gut und ja, wie gesagt, das war immer vertrauenswürdig und immer ehrlich und immer, ja, jeder war, also wir waren einfach für uns da und auch in schwierigen Zeiten und deswegen weiß ich das auf jeden Fall sehr zu schätzen und auch Robin, mit dem ich dann schon sehr, sehr viele Jahre kenne und wir uns auch schon, ja, also schon einiges erlebt haben, Das sind so Freundschaften, die einfach echt sind und ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar bin, außerhalb vom Fußball dann auch solche Kontakte zu haben und zu pflegen und ja, genau.
Sind es dann die gemeinsamen Erlebnisse, also dass man etwas schon Entscheidendes zusammen erlebt hat und da auch für jemanden da war, wo man dann über den Status aus dem Augen, aus dem Sinn hinausgeht? Also man hält sicherlich mit vielen Leuten gerne Kontakt, macht es dann aber nicht, weil aus dem Augen, aus dem Sinn, wie du sagst. Warum, was macht das die Besonderheit bei denen aus, dass man es da schafft für dich?
Ja, ich glaube, dass vieles auch tatsächlich oberflächlich ist, was, ja, man schreibt da immer Bro und Bruder und Brudi und dies und das und meistens ist es halt, wie gesagt, einfach oberflächlich und man sieht halt in schwierigen Zeiten einfach, wer für einen da ist und jetzt nur, weil ich die zwei Nachrichten gerade erhalten habe, da war es halt nie so, dass es, ey, was geht und wie geht's und ich brauche mal das und das, sondern da, die waren halt da, wo es mir auch mal nicht so gut ging, was wir vielleicht später dann nochmal ansprechen werden oder nicht. Ich aber auch für sie und auch Thema, ja, was gibt's denn da so, kleine Geheimnisse, dies und das, was die Freundschaft dann einfach ausmacht und da ging's dann auch viel tiefer und ja, und deswegen freut's mich auf jeden Fall, dass ich meinen kleinen Kreis habe, wo ich auch weiß, ey, wenn ich dem was erzähle, bleibt es da und wird es nicht weitergetragen und ja, dass ich da einfach auch unterscheiden kann, was so echt ist sozusagen und
dann schon bewusst so auch entschieden und
ja, klar, also natürlich auch wie gesagt, mit den Erlebnissen, aber auch mit den ganzen Kleinigkeiten so, es geht ja, wenn ich mal zu Hause bin, sehe ich die zwei zum Beispiel immer, ich habe natürlich viele, ich sage jetzt trotzdem mal Freunde, die wo aber dann, ja, die wissen, dass ich zum Beispiel da bin, aber halt dann eher mal nicht schreiben oder dies oder das, aber das sind so zwei, wo ich auf jeden Fall sage, wenn ich mal zu Hause bin und meine Familie sehe, sehe ich auch die, also hundertprozentig und genau, das ist so eine ehrliche Freundschaft und gibt mir auf jeden Fall viel Kraft und ja, ich bin froh, dass ich sie im Leben habe.
Würdest du so weit gehen, dass du sagst, diese echten, tiefen Freundschaften sind wie Familie für mich? Dass die auch zu diesem ganz Inner Circle, den du hast, zählen?
Ja, teilweise schon, glaube ich. Teilweise schon. Also meine Familie kennt die zwei Spezialisten ja auch. Da gibt es auch noch zwei, drei andere. Aber ja, also klar gibt es Themen, wo du nur mit deiner Familie sprichst, aber alles drumherum wüsste ich jetzt nicht, was die nicht wüssten. Wie gesagt, auch diese vielen Kleinigkeiten. Deswegen würde ich die schon auf jeden Fall dazu zählen, klar.
Okay. Wir wollen die Familie auch mal sprechen lassen, wo wir jetzt Freunde hatten.
Hallo Marco, hier ist die Oma.
Und der Opa.
Marco, wir wollten dich nur fragen, ob du irgendwann mal wieder in unsere Nähe ziehst.
Ja, Oma Ingrid und Opa Dieter, ja, die haben ja Sehnsucht.
Ja, top. Ja, da habe ich jetzt auch vor zwei Tagen noch einen Anruf bekommen zum Geburtstag und so. Die sind auch ganz besonders für mich, klar. Zu der Frage, ist noch nicht entschieden. muss ich denen noch ein bisschen beibringen, dass man das aufs ein oder andere Jahr noch verschiebt, wo sich das entscheidet. Aber ja, ich bin auch ein absoluter Familienmensch und könnte es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wieder in den Süden zu gehen, in die Nähe von Augsburg oder so. Muss natürlich da mit meiner Freundin nochmal ein bisschen sprechen, aber ja, das ist natürlich auch so ein Punkt, Familie, wie gesagt, Oma, Opa, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr dankbar, dass die natürlich auch mich so unterstützen und vor jedem Spiel bekomme ich meine Nachricht von meiner Oma. Mein Opa kennt sich noch nicht so gut mit dem Handy aus, leider. aber ja, zu dem Thema muss ich noch das ein oder andere erschieben.
Okay. Ja, wir wollen einmal das Kapitel so ein bisschen Herkunft, Familie aufschlagen und ja, wo kommst du eigentlich her? Wir haben das schon so ein bisschen angedeutet, Augsburg, Friedberg, das liegt so ein bisschen östlich von Augsburg, ist aber auch eine kleine Stadt und du kommst so richtig vom Dorf eigentlich, ne?
Ja, richtiges Dorfkind tatsächlich. Das war, ja, wie gesagt, geboren in Friedberg, absolut auf dem Land aufgewachsen, beim SV Ried angefangen zum Fußballspielen, da auch gewohnt in Ried, noch weiter rausgezogen nach Zillenberg. Damals, boah, da gab es mehr Kühe als Einwohner. Einmal am Tag ist der Bus gefahren warum ich dann auch einen Mofa-Führerschein gemacht habe mit 25 km/h durch die Gegend, die Düste, dass ich nach Mering komme, da wo auch meine Schule dann war, zu meinen Kumpels damals und ja, dann selber meine erste Wohnung dann in Augsburg gehabt.
Mhm. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, wir reden ja wirklich, wie du gesagt hast.
Ich wollte nicht so viel darüber
reden. Es gibt mehr Kühe, also wir reden über 200 Einwohner bummelig oder so, ne?
Ja, also richtig Dorf. Ja, richtig. Dorf. Also.
Aber wie bist du aufgewachsen? Also welche Kindheitserinnerungen hast du?
Boah, viele Bauernhöfe, Heu, irgendwelche Rehe in irgendwelchen Gehegen, Fußballspielen in Rehgehegen, das war ja, das war einfach schon eine coole Zeit. Also in dem Dorf sind dann auch noch 3, 4 andere in unserem Alter gewesen, auch wo meine Schwestern dann noch kleiner waren. Hab tatsächlich dann aus dem Dorf auch eine Quetschung mitgenommen in meiner Wade, eine Verletzung, die auch anders hätte ausgehen können, auch mit dem Traktor verbunden, mit einer Hebebühne, wo ich einfach den Bauern helfen wollte. Ja, das sind einige Erinnerungen. Kaputte Scheiben wegen Bällen, ja, aber jeden Tag halt Fußball gespielt, draußen gewesen und ja, war cool, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig.
Über diesen Unfall werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Trotzdem Fußball, also ja, langweilig, gab nicht so viel in deinem Alter, aber wer hat dir den Fußball an den Fuß gebracht? Wer ist dafür in Anführungsstrichen verantwortlich, Förderer? Wie bist du da zum Ball gekommen?
Ja, auf jeden Fall mein Dad, der dann auch in den ganz kleinen Zeiten, wo ich noch 4, 5 war, mein Trainer war beim SV Ried, aber es gab auch in der Schule, alle Jungs haben irgendwie gemeinsam Fußball gespielt jedes Mal in der Grundschule, auch in der weitergehenden Schule dann, aber als Förderer würde ich dann schon meinen Dad nennen, mit dem ich dann auch nachmittags immer auf dem Fußballplatz alleine war und von Tor zu Tor geschossen habe oder andere Sachen und Förderer, wie gesagt, ganz klar mein Dad.
Und auch heute noch scharfer Kritiker oder wie ist
es? Ja, das ist... Das hat er noch nicht gelassen, also in jeglicher Hinsicht, auch privat, immer am Nörgeln, im Fußballerischen immer am Nörgeln. Dieses Wochenende war er, also gegen Schalke war er sehr glücklich, dass ich auch mein erstes Tor hier erzielen konnte, aber früher ja, auf jeden Fall ein Kritiker, aber auch ehrlich und mir auch mal gesagt, wenn ich gut gespielt habe und ja, dafür natürlich auch sehr dankbar.
Aber es gibt die Manöverkritik nach jedem Spiel.
Ja, natürlich. Ja. Er hat es sowieso.
Kann er nicht sein lassen.
Ich weiß, also nach dem Spiel, wenn keine WhatsApp auf meinem Handy ist, ist ein schlechtes Zeichen, muss ich sagen. Ist ein schlechtes Zeichen. Da schreibe ich auch nicht, weil sonst könnte die Nachricht nicht so gut werden. Und abends hat er sich wahrscheinlich dann wieder beruhigt und schreibt mir dann eine WhatsApp, dass trotzdem alles gut ist.
Also mit ein bisschen Abstand dann.
Mit ein bisschen Abstand, okay. Ja. Immer okay. Abstand.
Und das war ein bisschen objektiver zu beurteilen. Okay. Gab es auch andere Sportarten dann noch bei dir oder eigentlich nur Fußball von Anfang an?
Nur Fußball tatsächlich. Also es gab für mich nie irgendwas anderes, auch im Sportunterricht oder so. Ich wollte immer nur Fußball spielen. Auch interessemäßig, auch jetzt interessemäßig eigentlich. Klar, ich gucke mal irgendwie Darts an. Ich gucke mal einen Basketballspiel an, wenn es sein muss, aber Interesse richtig da ist nicht. Ich habe mich mal ein bisschen angefreundet mit Eishockey in Augsburg noch mit dem AEV, auch dank Frami, der mich da mitgenommen hat. Wurde dann mit meiner Reise nach Berlin auch ein bisschen weniger und wie gesagt, deswegen eigentlich immer nur Fußball.
Nochmal abschließend zu der Kindheit, wenn du das alles beschreibst und vielleicht auch 1, 2 schlechte Erfahrungen gemacht hast oder es auch mal langweilig war, würdest du sagen, du hattest eine unbeschwerte Kindheit da so auf dem Land? Typische auch, ist man rausgegangen und man war irgendwie immer unterwegs und...
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, meine Eltern mussten noch nie irgendwie Angst haben, dass irgendwas passiert oder so. Auf dem Dorf hat da jeder so ein bisschen auf den anderen geachtet. Wie gesagt, wir waren dann auch so eine kleine Gruppe an Kindern, die in dem Dorf gewohnt haben, die auch keine Möglichkeit hatten, da rauszufahren. da haben wir uns einfach, ja, also wie gesagt, raus, nach der Schule uns immer getroffen, irgendwas gespielt. Meistens Fußball tatsächlich. Unbeschwert, ja, meine Eltern haben uns, ich glaube, das versucht, das beste Leben zu geben, mir und meinen Schwestern. Und Deswegen, ja. Also ich habe nicht irgendwie was vermisst oder im Nachhinein irgendwie vermisst. Deswegen war es eine coole Kindheit auf jeden Fall.
Und du bist ja auch sehr früh zum Fußball gekommen. Wenn wir zu den fußballerischen Anfängen kommen, du bist schon mit 6 Jahren zum FC Bayern München gewechselt.
Ja.
Wie kam das zustande? Wie waren die ersten Schritte im Fußball und dann schon so früh dann doch weg aus dem Dorf hin in die Großstadt und zu Bayern München, das ja nicht um die Ecke war?
Nee, tatsächlich nicht. Das war schon ein Stückchen. Da war ein Turnier beim SF Bachern, so ein kleines Dorf neben Ried, gibt es auch ein gutes Pfingstfest übrigens. und da gab es tatsächlich dann auch ein Bambini-Turnier, wo dann auch der FCA aufmerksam wurde und ein Sichtungsturnier, wo ungefähr zeitgleich beim FC Bayern München stattgefunden hat, wo mein Dad mich dann auch hingebracht hat. Und dann muss ich sagen, in meiner Familie gibt es eigentlich nur Bayern-Fans. Und dann waren beide Möglichkeiten eigentlich offen, aber es gab nur einen Weg und der war zu Bayern München. Und dann habe ich da dann mit 6 schon angefangen, U7, U8. Das ist auch so ein Punkt, wo natürlich auch meine Eltern große Rolle gespielt haben, weil ich ja trotzdem in der Schule in Ried war, in der Grundschule. Meine Mom hat dann teilzeitmäßig im Kindergarten gearbeitet, wo sie immer noch ist, und hat mich da dann eigentlich ja jeden zweiten Tag und später jeden Tag nach München gefahren und konnte da dann auch spielen bis zu U15.
Das waren knappe 60 Kilometer. War dir das damals schon alles so bewusst, was deine Eltern auch für dich dann organisiert haben? Und wie hast du das selber so wahrgenommen? Konnte man das mit 6 eigentlich schon so realisieren, was das eigentlich für ein Weg und Aufwand ist?
Nee, also habe ich dann auch erst Jahre später begriffen. Das war, also irgendwie war das Leben ja von meiner Mom dann meistens, also von meinem Dad dann am Wochenende auch, eigentlich nur nach mir gestrickt. Und das fällt dir dann erst Jahre später auf. Ob Training, wo sie jedes Mal dabei war, meine Mom, ob Spiele am Wochenende, waren beide immer dabei. Turniere haben wir auch überall gespielt gefühlt, mit Bayern München, wo sie auch immer nachgekommen sind. In Frankreich haben sie übernachtet, in der Schweiz haben sie übernachtet, waren gefühlt bei jedem Spiel da. Und das kam dann erst natürlich auch im Nachhinein dann, hat mir zu denken gegeben, und deswegen wollte ich natürlich dann, umso älter ich wurde, umso mehr wollte ich dann natürlich auch denen was zurückgeben und auch mein großes Ziel erreichen.
Aber du standst auch von Anfang an natürlich auch dahinter, und das war wahrscheinlich das Größte, der Spieler hier aus dem 200-Seelendorf, der spielt jetzt vorbei in München.
Ja, das war schon krass. Auch in der Schule haben die es dann schon auch registriert, und jeder Junge wollte in jedem Spiel mit mir im Team sein, also wenn wir Fußball gespielt haben. Und es war schon eine Anerkennung, die komisch war so, aber auch irgendwie halt mega cool. Und irgendwie kannte mich dann trotzdem die ganze Schule, und das war dann auch cool. Dann wurde ich wieder irgendwie ausgezeichnet oder so. Und das war ein mega, mega cooles Gefühl auf jeden Fall.
Gab es auch Neider oder Ärger damit? Und so, ach, das ist der hier von Bayern München jetzt hier, den grätsche ich mal um.
ja, das gab es schon häufiger, klar. Ich glaube, Neider hast du überall. Ja. Auch umso später das dann wurde mit 13, 14, wo dann mal, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, ich weiß nicht, wie alt die Zuhörer sind, die ein oder andere Schulstunde ist auch mal für mich extra ausgefallen, dass ich früher los konnte zu spielen oder zu Trainingseinheiten. Da wurde der Neid dann schon immer ein bisschen größer, aber wie gesagt, ich glaube, den hast du überall, da musst du drüber stehen, und ist ja trotzdem irgendwie eine Art Anerkennung.
Was hat das für dich als junger Fußballer bedeutet? Also ich glaube, es gibt nicht so viele Vitas, die sich lesen, SV Ried, FC Bayern München als nächster Schritt. Das ist ja schon krasse Diskrepanz. Ja. Damals gab es noch nicht einen Bayern-Campus, aber dieselben nach Straße, sprich da, wo auch die Großen trainieren. Was erlebt man da? Wie ist das?
Es ist sehr krass auf jeden Fall. Also ich liebe es natürlich auch, Autogrammkarten von mir anzuschauen, und da steht dann Bayern München. Also das ist schon eine richtig coole Sache, und da waren halt auch viele Kleinigkeiten, was schon sehr, sehr extrem war in dem Alter, mit, wie gerade eben erwähnt, mit Fußballturnieren, mit einem Blitzturnier in Spanien, mit 6 Mannschaften, wo du einfach kurz hinfliegst und ein Turnier spielst, in Frankreich, in der Schweiz. Wenn Bayern aufs Turnier gekommen ist, wollte ich natürlich auch jeder schlagen, egal welcher Bundesligist da war oder egal auf welchem Dorf wir gespielt haben. Jeder Dorfverein wollte ich dann schlagen, und das war immer was ganz Besonderes. Auch Ja, Thema Klamotten, Anfang von der Saison war echt cool. Da sind wir immer in den Keller runter. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt. Der hat uns eine Tasche hingeschmissen. Wir mussten aufhalten, Klamotten, Unmengen reingeschmissen. Und ja, das war immer die coolste Sache. Zu Hause auspacken, alle zusammen, die Präsentationsanzüge. Ja, war mega cool. Meistens nach dem Training dann den Profis noch zugeguckt beim Trainieren, obwohl ich da auch schon davor war, noch, wo ich noch jünger war. Unterschriften gesammelt von Roy Makaay, Salihamidzic, Mehmet Scholl und Bilder gemacht. Und ja, Bayern war schon eine sehr, sehr coole Zeit auf jeden Fall.
Ja, ja, spannend. Du hast jetzt ja eine eigene Autogrammkarte, wo Bayern München drauf steht. Ja,
selber, also war zwar Auto- Jugend.
Aber selber, immerhin. Aber, ja, und hast dann selber die Autogramme dir
besorgt. Ja, heftig. Ja,
es gab auch eine nette Anekdote noch, die wir bei der Recherche festgestellt haben. Du warst bei der Eröffnungsfeier der Allianz Arena mit am Start. Hast da ein bisschen den Ball hochgehalten, neben Ziel, dem Sänger und Künstler. Genau. Auch krass, oder? Wenn du da so oft zurückblickst. Da hat man das als kleines, da warst du, glaube ich, 7, 8.
Ja, ich glaube, das war F-Jugend, U7, U8.
Irgendwie mal daran sowas. Noch Erinnerung?
Nicht mehr viele, aber es gab ein paar Bilder, die gemacht wurden. Und ja, einmal stand ich sehr, sehr nah an Ziel dran. Aber ja, die Eröffnung war natürlich was ganz Besonderes. Ja, allzu viele Erinnerungen habe ich da jetzt leider nicht mehr dran. Wie gesagt, das ein oder andere Bild gibt's, aber wir waren da tatsächlich auch nur zum Bälle hochhalten, Bälle hin und her spielen, einfach ein gutes Bild abgeben und dann mussten wir auch wieder schnell den Platz räumen.
Und welche Bilder gibt's? Also meinst du mit anderen Spielern oder?
Ja, einfach vom Weiten weg so.
Ach so,
also,
okay.
Ja, da ist dann auch das Bild, wo ich neben Ziel stehe. Wir stehen nicht direkt nebeneinander, aber ich stehe ja neben ihm so ein bisschen. Immer. Ein Mannschaftsbild von der F-Jugend noch auf dem Spielfeld, wo man sich natürlich sehr gerne zurückerinnert und auch noch den einen oder anderen erkennt und nochmal nachguckt, was aus dem geworden ist oder wo spielt der denn jetzt. Und das ist auch immer schon cool, ja.
Und wer waren damals konkret fußballerische Vorbilder? Gab's die?
Ja, zu früheren Zeiten, also als Kind habe ich immer Roy Makaay gesagt, weil er natürlich auch der, ich sag mal, Superstar bei Bayern München war, auf schnellstes Tor der Champions League mit den weinroten Trikots. Ja, das Makaay-Trikot in Gold habe ich noch daheim. Das ist, das war immer so mein Vorbild, wenn mich jemand gefragt hat. Heute würde ich sagen, dass Cristiano Ronaldo, so würde ich es immer beantworten, ja.
Und für dich persönlich, so wie auch Familie Richter, wie wir eben schon gehört haben, war auch klar, dass Profifußball das Ziel ist? Hast du das damals auch schon so realisiert, dass man unbedingt da auch hin will?
Hin will, ja, auf jeden Fall. Noch nicht so früh, da spielt man natürlich sehr viel um Spaß und trotzdem wurde uns das ein oder andere schon auf den Weg gegeben. Man wird natürlich auch, wenn es irgendwann nicht mehr reicht, aussortiert. So war dann auch das U14-Jahr bei Bayern, wo einfach die Spielzeit sehr, sehr wenig war. Wo ich mich einfach entscheiden musste, so soll ich irgendwie auf Krampf weitergehen oder nicht. Habe mich dann auch, wie gesagt, mit meinen Eltern zusammengetan. Es wäre wahrscheinlich auch nicht weitergegangen, bin ich ehrlich, heute in der U14. Dennoch habe ich mich selber dann dazu entschieden, einfach zu gehen. Weil ich da keine Zukunft gesehen habe. Und dann ab der U15, würde ich sagen, hat es schon dann so angefangen, Regionalliga. U16 hat der FCA leider nicht so hoch gespielt, haben wir aber Meister und sind aufgestiegen. U17 Bundesliga, U19 Bundesliga, da merkst du dann schon, okay, jetzt könnte es dann langsam soweit sein. Hatte dann auch glücklicherweise mit Manuel Baum auch einen weiteren Förderer, der NLZ-Leiter war und dann Profitrainer wurde in Augsburg, der mich dann mit hochgezogen hat. Ich hatte dann sehr viele Einheiten und Spiele unter ihm. Es ging dann schon irgendwie schnell, aber irgendwie dachte man so, ja, okay, was muss ich machen, um jetzt schnellstmöglich da oben reinzukommen? Und ich glaube, da ist Geduld schon gefragt, so als Jugendspieler und immer mal wieder dabei, dann wieder nicht. Und aber ich würde sagen, so U15, U16 macht man sich schon viele Gedanken, obwohl man ja eigentlich noch jung ist. Da hat es so angefangen, würde ich sagen.
Wir, einige, die dich die ganze Zeit begleitet haben, waren deine Eltern, hast du auch schon ein paar Mal angesprochen, und die wollen wir jetzt mal.
Hallo Marco, hier ist Mama
und Papa.
Wir würden gerne mal von dir wissen, ob es für dich in deinem Leben einen Moment gibt, an den du dich gerne erinnerst.
Oder der dich vielleicht für dein Leben geprägt hat.
Haben dich lieb.
Boah. Gute Frage, gute Frage. Ich glaube, boah, gute Frage. Das hat mich geprägt. Das waren, ich glaube, auch sehr, sehr viele Kleinigkeiten, wo man einfach auch mal eine falsche Entscheidung trifft, wo dann die Eltern immer hinter einem stehen. Geprägt und ja, ein absolut schöner Moment war natürlich nach meiner Krebsdiagnose, wo sie dann ohne zu zögern natürlich nach Berlin gekommen sind und ja, wir alle zusammen waren, das zusammen überstanden haben und ja, das war schon so der Moment, wo ich sage, das war schon krass auch. Das war, ja, da weiß man halt einfach, wer wieder da ist und wer nicht und Familie steht ganz oben auf jeden Fall und ja, das war der Moment im Leben auf jeden Fall, ja.
Du hast darüber auch schon oft gesprochen und trotzdem noch einmal sagen, 2022 war das, Diagnose ein Hodentumor, ein bösartiger. Wie bist du denn damals, also das hat dich geprägt natürlich, auf einmal hast man so eine Diagnose, rechnet man wahrscheinlich überhaupt nicht mit. Wie bist du damals mit der ersten Information damit umgegangen und hast dann darauf reagiert?
Eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen, tatsächlich. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es war ja ein ganz normales Training, wo es aber auf jeden Fall dann sehr, sehr schmerzhaft wurde. Also im Hodenbereich und ich einfach dann sagen musste zu unserem Teamarzt in Berlin noch, ja, ich muss es jetzt angucken lassen, aber ich hatte halt sehr, sehr viel Schiss davor, tatsächlich. Im Nachhinein natürlich das Beste, was mir hätte passieren können, dass es so früh entdeckt wurde. Bin ich zum Arzt. Der hat sich das, glaube ich, ungelogen 20 Sekunden angeguckt auf dem Ultraschall, kurz gefühlt und mir das sofort mitgeteilt. Ja, das war natürlich eine krasse Information, wo ich nicht gehofft habe, aber irgendwie gedacht habe. Und weil es halt sehr schmerzhaft war, man hat was gefühlt und in Google kann man ja auch öfter mal was nachlesen, das sollte man nicht machen. ja, aber das macht man einfach. Und hat dann gesagt, dass alles sehr schnell geht, sie klären alles ab mit dem Mannschaftsarzt. Und einen Tag später wäre auch Trainingslager gewesen, wo ich natürlich wusste, okay, die Saison geht los und ich will spielen. Und habe mich deswegen auch ein bisschen geweigert und rausgezögert, zum Arzt zu gehen. Bin dann nach dem Termin, wo ich erfahren habe, okay, es ist ein Hodentumor, zum Frühstück gegangen. Ich bin zu meinem Stammlokal. Wir hatten an dem Tag auch zweimal Training. Es war Training, dann bin ich zum Arzt und dann nochmal Training. Ins Café rein und dann Davy Selke saß da. Und noch ein Mitspieler, ich weiß gar nicht mehr wer. Bin rein, hab mein Essen geholt und bin raus und die haben mich auch angelabert. So, also hey, komm, setz dich zu uns und so, wir essen zusammen. Gar nicht wahrgenommen, einfach ins Auto und dann ist Davy mir direkt hinterher. Also Davy war auch dann der erste Spieler, der das erfahren hat und weil dann bin ich komplett in Tränen ausgebrochen, hab's ihm erzählt so und ja, Davy war der erste, der mich in den Arm genommen hat. Hat gesagt, ey Bro, wir stehen alle hinter dir, alles wird gut und es ist halb so wild und mir einfach ein bisschen die Angst genommen hat, aber so von dem Gespräch kann ich dir nichts mehr sagen, also da, wo ich dann wieder rausgelaufen bin, dass sie sagen so, hey, komm her, lass uns zusammen essen, ich kann also nichts mehr erinnert. Er hat mir dann gesagt, ey Bro, du hast schon gewusst, wir wollten mit dir essen und so. Das war, ja, das war so 2-3 Stunden, wo ich das erstmal realisieren musste. Das war so, ich saß dann im Auto, komplett verheult, bin nach Hause. Hab dann auch meinen Eltern erst, ich glaube, halbe Stunde später Bescheid gegeben, weil ja, ich wusste natürlich, die werden sich auch extreme Sorgen machen. Meine Freundin war gar nicht im Land, die war im Urlaub mit ihrer Schwester. Wollte ich eigentlich rauslassen, was natürlich auch der falsche Weg war. Die ist aber zum Glück einen Tag später auch normal zurück, also wäre zurückgekommen. Ist dann auch direkt nach Berlin gekommen, obwohl sie da noch geplant hätte, mit der Familie 1-2 Tage zu chillen. Und ja, das waren wilde, wilde Stunden. Und realisiert habe ich es wahrscheinlich erst nach der OP dann irgendwann. Und da war dann auch noch sehr, sehr viel los.
Und gab es darauf dann noch Gedanken, Existenzängste, Karriereende, das sind wahrscheinlich Dinge, die so durch den Kopf geflogen sind, oder war das alles noch?
Ja, das war mein erster Gedanke eigentlich so. Eigentlich Thema Fußball. muss ich sagen. Das war, was ist, wenn ich da jetzt ewig ausfall und Chemotherapie und dies und das und ob ich dann überhaupt noch verein will, und das waren alles so komische Gedanken, und dann wird man da halt ja irgendwie halt reingerissen in das ganze Thema, und der Mannschaftsarzt von Berlin hat mich dann auch versucht zu beruhigen, natürlich wir haben auch dann länger telefoniert, dann die Unterstützung von der Hertha komplett da gewesen, und dann ging eigentlich alles sehr, sehr schnell, also von der Diagnose über die OP waren es, glaube ich, 1,5-2 Tage. Dann hatte ich natürlich noch sehr, sehr viele Gedanken, ob alles gut ist im Nachhinein mit Therapien oder auch mit Kinder bekommen. Das war so auch dann das Thema, was direkt danach in meinem Kopf gestiegen ist, so, weil ich will später natürlich unbedingt Kinder haben. Und wenn das irgendwie ja keine Option mehr wäre, das wäre dann schon sehr, sehr schlimm gewesen. Und das wurde halt dann alles bis zu 3 Tage danach festgestellt, auch mit dem, ob es dann gestreut hat oder nicht. Und es waren sehr, sehr wilde Tage, wo man sich ganz, ganz viele Gedanken macht. Und auch, wie du gerade sagst, diese Existenz und überhaupt wieder Fußball spielen, Kinder, also privates Leben, Fußball, da kam alles zusammen. Und deswegen auch so dankbar für die außenrum, auch für die Hertha, die mich da unterstützt hat. Meine Familie war einen Tag später komplett in Berlin, bei der OP da, nach der OP da. Freundinnen natürlich, sehr viele Nachrichten erhalten, auch von Menschen, die mich gar nicht kennen. Marco Russ, der das Gleiche hatte, hat mir geschrieben. Ich hatte Austausch mit Sebastian Haller. Jude Bellingham hat da beim Sky-Interview, ich glaube, gegen Dortmund war mein erstes Spiel, wo ich zurückgekommen bin, hat da auch einfach auf mich gezeigt und mit Hero geantwortet. Und ja, das waren alles so Momente, wo ich dann begriffen habe, okay, zum Glück ist alles gut gegangen. Das war echt auch eine schwere Zeit, ganz klar.
Du sagst ganz, also das kann man ja gar nicht nachvollziehen, wenn man es selbst nicht erlebt hat. Aber diese Tage, Stunden der Ungewissheit, wann war denn für dich so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt, wahrscheinlich realisiert man das erst in der Nachbearbeitung alles richtig, also wenn man es verarbeitet, aber wo du wie deinen Kopf oben hattest und damit positiv in Anführungsstrichen umgehen konntest?
Die erste sehr, sehr positive Nachricht war, wie gesagt, diese 3 Tage später, wo dann alles getestet wurde, ob er gestreut hat, ob er Lymphknoten befallen hat, ob man irgendwelche Therapien machen muss. Und das wurde dann 3 Tage später, habe ich einen Anruf dann erhalten von dem Arzt aus der Charité, und der meinte, ey, alles gut, keine Chemotherapie oder irgendwelche Therapien, trotzdem war der bösartig, und wir mussten das natürlich rausnehmen komplett, trotzdem auch mit dem Gedanken Kinderwunsch hat er mir direkt die Angst genommen, hat gesagt, ey, die arbeiten alle und alles ist gut, zum Glück. Deswegen der erste sehr, sehr positive natürlich nach 3 Tagen ungefähr. Und dann hat es natürlich auch noch eine Weile gedauert, bis ich das Ganze trotzdem irgendwie realisiert habe, auch mit der Narbe und so, wo ich mir dachte, okay, krass, ich hatte echt auch Glück. Es hätte mich auch komplett anders treffen können, wenn man die anderen Beispiele sieht, die ich genannt habe mit Boetius oder Haller, die ja ein paar Tage oder Wochen später aufgetreten sind. Und das war schon einfach krass alles so. Ja.
Ist da eine Verbindung noch entstanden, wo du gesagt hast, du hast mit Haller, glaube ich, telefoniert, hattest du vorhin gesagt?
Wir haben uns Sprachnotizen geschickt, ein paar Texte. Wen ich vergessen habe, ist Timo Baumgartel, der das vor mir hatte, der mir auch, den ich aus der U21 kenne, der mir auch komplett geholfen hat, die Angst genommen hat. Ich hatte auch, natürlich habe ich ein paar Fragen gestellt, konnte mir alle beantworten. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Phase, muss ich sagen. Mit Jude Bellingham habe ich nochmal kurz geschrieben, habe mich bedankt auf jeden Fall, weil wo ich das Interview dann gesehen habe, ist jetzt noch so, dass mir, also es war eine kurze Zeit, weil ich ja keine Therapien machen musste oder so, trotzdem halt intensiv, und manchmal kommen mir da schon noch die Tränen und so, und auch, weil ich halt, wie gesagt, extrem viel Glück hatte und ich dann sehr, sehr dankbar für sowas war, und klar entstehen da ein bisschen Kontakte, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ich konnte den Nächsten sozusagen ein bisschen was mitgeben. Auch JP hat ja bei uns gespielt, wurde mit dem Gleichen rausgenommen. Der hat das auch, ja, ich habe ihm versucht zu helfen, mit ein paar Fragen zu beantworten oder sonst was. Timo hat das Gleiche mit mir gemacht. Alea hat sich ein bisschen Infos abgeholt. Ja, und die einzigste Message ist, dass man auf jeden Fall zur Vorsorge gehen muss, will ich hier mal betonen, dass es sehr, sehr eine wichtige Angelegenheit ist und dass man sich da nicht schämen braucht und auch als Mann da natürlich auch hingehen sollte und muss und nicht erst, wenn es zu spät ist.
Musstest du das auch lernen? Also ist das auch etwas?
Ja, ja, also ich habe es ja vorhin erwähnt, das waren immer mal wieder Schmerzen, die ich hatte, die aber auch wieder weg waren und ich dann dachte, hey, ich gehe da jetzt nicht hin, wegen, weil es weg ist. Und dann war es wieder da und wieder weg. Und dann war es wie so ein Art Pickel, sage ich mal, wo man fühlen konnte. Der war aber auch wieder weg dann. Und dann an dem Tag war es so schlimm, wo ich dann gesagt habe, also nach dem Training auch, hey, ich kann fast nicht laufen, das zieht überall hin und so. Wo ich dann dachte, okay, jetzt ist kurz vor knapp. Und war es dann im Endeffekt auch. Also wäre es bisschen, hätte ich noch ein bisschen rausgezögert oder hätte es ein bisschen runtergespielt, auf cool gemacht, dann hätte ich vielleicht das Gleiche durchgemacht wie die anderen oder eine Chemotherapie machen müssen oder eine Bestrahlung oder sonst irgendwas. Und deswegen lieber früher als spät. Und wie gesagt, man muss sich da nicht irgendwie schämen oder so. Und im Nachhinein hätte ich auch schon früher gehen sollen, ganz klar.
Sehr gute Worte auf jeden Fall. Die Ausgangsfrage waren ja prägende Momente, die deine Eltern dir gestellt haben. Mhm. Du hattest das schon einmal angesprochen, der Unfall, den du da mit dem Traktor hattest. Mhm. Das war im Teenageralter, gut 10, 11 Jahre vorher. Mhm. Hat das eine Rolle gespielt bei der Verarbeitung? Weil das war ähnlich bedrohlich, was ja zumindest den Lebenstraum Profifußball angeht, weil damals hättest du fast das Bein sogar verlieren können, wenn das ein bisschen schlimmer ausgegangen wäre.
Ja, habe ich jetzt nicht verglichen jetzt mit der Sache, mhm. aber war natürlich damals auch ein ganz krasser Schock, weil da wusste ich natürlich dann auch nicht, was passiert so. Das war, wie erwähnt, in meinem 200-Einwohner-Dorf wollte ich einem Bauern helfen, der mich gefragt hat und er hatte an seinem Traktor eine Hebebühne, saß da hinten dann drauf und wollte am Ende dann, er hat mich zu Hause rausgelassen und runterlassen. Bin aber dann schon so ein bisschen runtergehüpft und unten waren aber Kieselsteine ausgerutscht und in dem Moment hat er die Hebebühne aber schon elektrisch runtergelassen. Und man muss auch sagen, der Bauer, weil er natürlich auch meine Hilfe wollte, war schon ein bisschen älter, mit dem Gehör auch nicht so gut und ja, ich habe geschrien, was das Zeug hält und ich glaube, mein Dad hat gerade was in der Garage gemacht, hat es dann gehört, hat auch geschrien, wie blöd und wir hatten nur Glück, glaube ich, oder ich hatte nur Glück, dass die Hebebühne sehr langsam war. Die war zwar elektrisch, aber langsam. Und unter meinem Wadenknochen oder unter meiner Wade war die Hebebühne dann angesetzt sozusagen und hat halt, es war ja nur Boden und Hebebühne und ja, so weit zusammengepresst, dass ja, das alles sich verschoben hat, ein bisschen nach oben, war alles geschwollen, also auftreten und sowas sowieso gar nicht, sofort ins Krankenhaus und der Arzt meinte, ja, also 0,5 Zentimeter tiefer und das wäre es wahrscheinlich nicht nur mit meinem Bein gewesen tatsächlich. Das war schon auch wieder Glück im Unglück und am Ende wurde, ich sag mal nur, das Fleisch ist halt natürlich abgestorben alles. Das wurde rausgeschnitten und geschabt und dann so gelassen. Es ist wieder ein bisschen nach oben gekommen. Jetzt habe ich immer noch eine Wunde, wo ich tatsächlich auch nichts spüre oder so. Also man könnte da reinzwicken, ich spüre da nichts. Aber hatte auch glücklicherweise nie irgendwelche Probleme im Nachhinein. Aber auch noch ein Punkt, weil da der Wechsel gerade von Bayern zum FCA war in der U15, das war der Sommer und da hatte ich natürlich dann auch extreme Panik, wenn ich da ausfallen sollte und so, dass mich da ja auch keiner mehr nimmt so und dann ist der Zug auch abgefahren und ja, da kam dann auch eins zum anderen, aber im Endeffekt auch wieder Glück gehabt und zum Glück kann ich Fußball spielen ohne irgendwelche Beschränkungen oder so.
Aber es war schon so, dass mit 13 im Grunde auch hätte vorbei sein können mit der Fußballerkarriere, weil das schon knapp
es war, vorbei war. Ja, also der Arzt meinte, es war sehr, sehr knapp. Auch wegen Blutung und sowas. Ja, wenn das Ding durchgegangen wäre, dann wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Also komplett aber auch.
Warst du dir mit 13 darüber schon bewusst so? Also hast oder auch eher im Nachgang? das so ein bisschen realisiert?
Ja, auch im Nachgang, weil eigentlich habe ich mir dabei auch nichts gedacht, da runter zu hüpfen, so. Das hast du 100 Mal schon gemacht, weißt du? Und ja, dann Kieselsteine, kommst du ja auch auf und läufst eigentlich weiter und in dem Moment halt nicht. Und das wird dir dann auch im Nachhinein dann erst ja klar, dass du da auch wieder sehr viel Glück hattest, weil, also wie gesagt, in dem Alter denkst du dir nichts. Du springst da runter und da kann eh nichts passieren. Und dass sowas dann passieren kann und ich trotzdem Glück hatte, ja, seitdem war ich auf keiner Hebebühne mehr und bin auch nicht mehr ausgerutscht da unten dann. Das war auch, ja, zu deiner Frage, auch erst im Nachhinein. Es hätte halt wirklich alles auch vorbei sein, hätte, also sein können und ja, zum Glück nicht.
Zum Glück nicht. Zwei ganz krasse gesundheitliche Rückschläge. Ja. Wenn wir den dritten noch nehmen, weil wir halt im Sommer 2011 sind, da waren wir ja ursprünglich mal hergekommen, aussortiert beim FC Bayern München oder halt weniger Spielzeit. Dein Vater hat mal gesagt, dass das auch eine Zeit war, wo du den Spaß am Fußball verloren hast.
Ja, also für mich gibt es nichts Wichtigeres, als einen Ball am Fuß zu haben und Fußball zu spielen. Und das war so das erste Jahr auch in komplett Bayern München, 7 Jahre, wo ich einfach keine Rolle gespielt habe sozusagen und ich nur auf der Bank war. Und ich bin ja trotzdem den Weg gefahren, nach der Schule rüber nach München, wieder zurück, abends um 21 Uhr essen, wieder in die Schule, wieder rüber gefahren, wieder zurück. Und für den Zeitaufwand und alles, und da habe ich mir dann auch ja auch viele Gedanken gemacht. Und klar ist man dann auch jung und man will einfach nur Fußball spielen und lässt es irgendwie über, also über sich ergehen. Und ja, trotzdem im Nachhinein war das die beste Entscheidung, dann zu sagen, so, ey, lass uns einen anderen Weg einschlagen. Komplett aufgehört oder so, an das habe ich gar nicht gedacht, sondern nur, ich hatte einfach keinen Spaß mehr. Auch die Mannschaft, ja, ich hatte mit denen nicht so viel zu tun, fand ich, weil ich einfach auch arschweit weg gewohnt habe, sozusagen. Das waren 60, 65 Kilometer. Da hat jetzt keiner Bock gehabt, ey, komm mal nach Augsburg oder so. Nach dem Training hat mich meine Mom wieder mitgenommen. Die hat auch keine Lust gehabt, ey, komm, lass noch in die Stadt mit dem einen oder anderen. Und dann, ja, wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich auch aussortiert worden und im Nachhinein alles richtig gemacht.
Diese Rückschläge muss man ja trotzdem irgendwie verpacken. Und da hat ja jeder so seine eigene Herangehensweise. Was würdest du sagen, wie bist du als Typ, sowohl damals im Teenageralter als vielleicht auch noch heute, auch wenn es da mal kleinere sportliche Rückschläge gibt, wie gehst du das an?
Ja, gute Frage. Das ist so, ich bin so ein Typ, ich mache sehr viel mit mir selber aus. Wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft oder mich irgendwas bedrückt oder so, mache ich sehr viel mit mir selber aus. Also nicht, dass ich jetzt irgendeiner Sorgen machen muss. Ich kann damit gut umgehen, aber ich will halt keinen da ja, mit reinziehen oder so. Da bin ich nicht der Typ für. Wie gesagt, jetzt waren auch so das ein oder andere Thema, wo mich auch ja auch in Mainz sozusagen belastet hat, wo auch die Spielzeit nicht so gut war, wo auch persönlich und privat so ein bisschen, ja, war ein bisschen Achterbahn und alles. Ja, ich will da, wie gesagt, nicht so viele mit reinziehen und habe dann da auch ja einen Mentalcoach dazugezogen, aber auch nur auf Empfehlung von meiner Freundin, so, ey, wenn dich was bedrückt oder so, red doch einfach mal, auch wenn du nicht mit mir reden kannst über irgendwas, Fußball oder sowas, hol dir doch mal sowas. Und ja, am Anfang auch ein bisschen belächelt so, aber ich muss sagen, der hat mir schon sehr geholfen. Und es wurde auch ein bisschen besser so mit dem Reden, also tatsächlich, dass ich, wir haben auch ja so alle 2, 3, 4 Wochen 1, 2 Gespräche, auch nicht nur, wenn irgendwas negativ ist, sondern auch, wenn mal was Schönes passiert. Und ja, also eigentlich ein Typ, der, also ich mache mir das sehr viel mit mir selber aus, aber ich habe jetzt langsam auch gelernt, dass es gut ist zu reden, und manchmal rede ich mit meiner Freundin, manchmal mit dem Mentalcoach und manchmal mit meiner Familie. Ja.
Wie hast du dir damals geholfen? Wenn wir zur Zeit beim FC Augsburg wieder Spaß am Fußball gehabt, war es das dann am Ende, der dich der Fußball auch zurückgebracht hat oder das Tun auf dem Platz anstatt das Reden darüber im Nachgang?
Ja, auf jeden Fall. Das erste Jahr war tatsächlich auch nicht so gut beim FCA dann in der U15, aber ab da ging es eigentlich U16, U17 und so, für mich persönlich wieder bergauf. Und der Fußball hat es auf jeden Fall wieder zurückgebracht, den Spaß und so. Und auch Thema Schule und so, da war ich dann einfach auch wieder fröhlicher unterwegs, sage ich mal. Weil, also ich bin halt ein Vollblutfußballer, ich will Fußball spielen, wenn ich darf, dann ist halt auch privat alles ein bisschen blöd dann. Und dann werde ich auch zickig und meine Familie hat da nicht so viel Spaß gehabt früher. Meine Freundin hat jetzt nicht Spaß, wenn ich mal nicht spiele. Und genau, aber damals war auf jeden Fall schon Fußball der Hauptpunkt, dass ich endlich wieder spielen durfte, dass es auch wieder bergauf ging und dass ich dann auch wieder den Spaß am Leben so zurück hatte, weil Fußball einfach der Hauptbestandteil war.
Was waren in der Zeit so die Sachen, die nicht so reibungslos dann noch geklappt hat, also geklappt haben?
Allgemein so, das war, also früher war es natürlich Schule, das ein Thema war dann. Ja. Es wirkt sich natürlich alles so auf dein Umfeld auf. Weil wir vorhin Kritik von meinem Vater hatten, so daheim auch viel gestritten und so, muss ich ehrlich zugeben, aber auch einfach nur, weil ich schlecht drauf war oder auch scheiße gespielt habe, was man auch zugeben muss. Dann in der Schule lief es halt auch nicht so prickelnd, wo dann meine Mama mich angeschissen hat. Dann war ich wieder sauer und meine Schwestern haben dann auch noch Theater gemacht und das waren so die Punkte, aber im Endeffekt hat ja alles irgendwie was gebracht und hat mich dann am Ende doch zum Ziel gebracht und zum Glück darf ich mich jetzt Fußballprofi nennen und lief dann alles positiv, sage ich mal.
Warum war es im Fußballerischen ein bisschen holprig? Weil ich meine, du kommst als ja top ausgebildeter Spieler vom FC Bayern München zum FC Augsburg. Ich meine, so viel Selbstbewusstsein hast du sicherlich, dass du gesagt hast, das packe ich jetzt hier.
Ja, hatte ich auch am Anfang, muss ich sagen. Also gefühlt bist du ja in der Jugend von Bayern überall hingekommen. Dadurch, dass mein Dad auch Trainer bei Augsburg bei den Kleinen war, hat er das auch eingefehlt mit dem Probetraining damals. André Meyer war damals der Trainer, der U15. Aber ich kam halt aus einem Jahr, wo ich auch nicht gespielt habe. Und der FCA hat in der Regionalliga halt auch versucht, Spieler zu holen, die gut spielen und auch von anderen Bundesligisten und so. Und war dann auch viel Leistungsprinzip, würde ich sagen, wo mir einfach da auch ein bisschen was gefehlt hat. Auch im Nachhinein erst erkannt, so, ey, weil ich auch gesagt habe, ey, warum komme ich über hier überhaupt her zum FCA, wenn ich hier auch nicht spiele und so. Aber dann die Chancen, die ich da bekommen habe, irgendwie genutzt. Ein Jahr später U16 dann bei Marco Henneberg Kapitän gewesen und aufgestiegen, auch wenn was haben wir gespielt? BOL, glaube ich, 6 Oberliga. Und dann, wie gesagt, ging es weiter, U17, U19. Für mich persönlich gut. Wir sind beide Jahre abgestiegen. Zum Glück kann ich da auch lachen im Nachhinein, aber es ging bei mir schon auch bergauf, wie auch bergab. Es war nie so stetig bergauf oder stetig bergab. Es war immer, wie du sagst, holprig und manchmal auch sehr schwer.
Bist du mit der Art, wie du Fußball spielst, angeeckt? Weil du hast ja schon die Bolzplatz-Mentalität.
Ja, ich sag immer, zum Glück habe ich sie so.
Ja, ist auch eine Stärke, klar. Aber das muss man ja auch gerade, dann hast du verschiedene Trainer angesprochen, braucht man ja auch jemanden, der genau das gut findet und das Beste dann aus einem rausholt.
Ja, voll.
Und man selber auch sich anpasst, Team und einen eigenen Spielwitz.
Ja, voll. Ich hatte auch schon einige Trainer, die mir auch dann mal gesagt haben, ey, so und so geht's nicht. Und defensive Arbeit und Offensiv und Taktik und vor allem dann eher im Profibereich tatsächlich, beim einen oder anderen Trainer. Aber angeeckt oder so würde ich jetzt nicht sagen. Es war einfach so, dass ich einen gewissen Spielwitz hatte und am Ende haben die dann auch gesagt, ey, so behalt es bei und dann spielst du halt so den Zehner und suchst dir deine Räume. Im Profifußball war das dann nicht mehr so einfach, aber auch nicht angeeckt. Die haben mir einfach gesagt, hey, was ich machen muss und ich glaube, ich habe das schon gut angenommen und versucht umzusetzen immer, weil ja Taktik ist ja ein ganz großer Punkt hier. Und Defensivarbeit muss ich erst ein bisschen lernen dann am Anfang, das auch extrem wichtig ist. Und offensiv war ich halt dann eher so der Freigeist. Und da haben die mich dann auch häufig auch gelassen dann einfach.
In unserer Recherche sind wir auch auf eine Geschichte gestoßen, dass dir Julian Nagelsmann mal einen Tipp gegeben hat bei einem Hallenturnier. Was hat es da mit auf sich?
Das war auch noch in der Jugend, wo ich damals ein bisschen Kontakt mit Hoffenheim hatte, wo ich damals auch hätte sehr gern machen wollen, mit Julian Nagelsmann zusammenzuarbeiten. Und ich habe da einen 7 Meter gechippt im Hallenturnier. was ja eh schon auf kleine Tore nicht so clever ist. Und der Ball ging auch drüber. Und da hat er dann auch gesagt, ey, wenn ich das nochmal sehe und so, dann spreche ich kein Wort mehr mit dir und so. Und da hat er mir den Tipp gegeben, einfach das einfache Spielen einfach. Ich schieb den Ball in die Ecke beim 7 Meter und fertig. Aber ja, damals.
Er war auch damals mit seiner Mannschaft bei dem Turnier oder war um dich auch und andere zu beobachten?
Nee, er war tatsächlich auch mit seiner Mannschaft, mit der TSG Hoffenheim. Ja. Und, war auch so ein Bundesliga-Hallenturnier und ja, auch einfach wieder ohne Nachdenken sowas gemacht.
Seid ihr später nochmal begegnet eigentlich und wurde es nochmal aufgeklärt?
Begegnet, klar, bei den Spielen jetzt später mal. Auch immer freundlich, immer Hand geben, immer wie geht's und so. Aber so über das Thema speziell nicht mehr gesprochen. Nee.
Aber er kann sich wahrscheinlich schon noch daran erinnern, dass er das...
Ich glaube schon, ja.
Wie schaust du heute auf solche Sachen, wenn jemand einen Panenka-Elfmeter macht?
Ja, geil. Ja? Ich habe jetzt erst... Also klar war es jetzt ein bisschen blöd gegen die Deutschen, aber Szoboszlai hat den ja sehr gut gechippt. Ich glaube, Vince Griffo, den ich auch mal kennengelernt habe, macht das auch sehr häufig und sehr gerne. Ja, sieht da immer geil aus. Außer der Torwart bleibt stehen oder du chippst ihn an die Latte oder drüber oder sonst was. Aber finde ich cool.
Ja, find ich also cool. Ballkünstler.
Ja, doch.
Auf jeden Fall. Leib und Seele. Wir hatten noch eine zweite Anekdote aus unseren Recherchen. Irgendwann ging es, hast du ja auch gesagt, in den Herrenbereich. Mhm. U23 beziehungsweise zweite Mannschaft, Training unter Christian Wörns.
Mhm. Ja, gibt es auch einige Geschichten. Bei uns war das so ein bisschen Hassliebe, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin damals aus dem Trainingslager gekommen von den Profis und musste dann wieder auf Kunstrasen in Gersthofen bei der zweiten Mannschaft mit trainieren, wo ich dann erst ein bisschen zu locker genommen habe und ein bisschen Chipper hier, ein bisschen Tunneln da und ja, der hat mich dann schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt und mich dermaßen angeschrien. Ich glaube, das haben alle Jugendmannschaften, die nebendran trainiert haben, mitbekommen und bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt, aber wie gesagt, bei uns war das auch eine Hassliebe und am Ende habe ich dann auch geschnallt, dass er einfach nur das Beste wollte und dass ich einfach spiele und meine Assists und Tore liefer und dann wird mir keiner im Weg stehen, hat er auch schon gesagt und ja, auch dankbar für seine Zeit in Augsburg in der zweiten Mannschaft, klar.
Was für einen Trainertyp brauchst du? Brauchst du so einen, der es dann auch so ein bisschen Reibereien sind und sich dann gegenseitig stärkt dadurch?
Ja, doch. Ich glaube, so einer tut mir immer gut. Ich glaube, Kommunikation ist mir immer sehr wichtig, auch mal ein Einzelgespräch, 4-Augen-Gespräch zu führen, wo er mir einfach sagt, was er von mir sehen will. So jetzt auf dem Boden der Tatsachen braucht mich jetzt keiner mehr bringen, da bin ich jetzt professionell genug, sage ich mal, aber trotzdem brauche ich einen, der mir mal einen Arschtritt gibt im Training. Ich versuche immer mein Bestes, das ist außer Frage bei mir, glaube ich. Ich versuche immer Gas zu geben, aber ab und zu im Training sollte er mich schon mal angehen und da bin ich dann auch nicht böse, sondern dann weiß ich wieder, okay, Marco umschalten und dann geht's wieder vorwärts, aber ja, mit solchen Trainern kam ich immer sehr gut klar.
Du hast einen Spruch, wenn wir richtig recherchiert haben, auch als Tattoo, der da heißt, oder ein Motto, du schaffst es nicht nach oben, wenn du Regeln befolgst. Was hat es damit auf sich?
You don't get to the top by following the rules, ja. Es war eines meiner ersten Tattoos und auch so zum Thema Bolzplatz-Mentalität, ich glaube, und natürlich auf den Fußball bezogen, ich glaube, man sollte sich auch nicht immer an alles halten, was ein Trainer vorgibt. Also vorne rum schon, aber auf dem Platz musst du auch ab und zu mal selber Entscheidungen treffen oder auch einfach mal einen Elfmeter chippen oder einen Tunnel schieben oder irgendwas Spezielles machen. Und manche Trainer sehen es natürlich nicht so gerne und sehen es eher kritisch, aber ich glaube, der Spruch, der sollte auch nur wegen Fußball und wegen dieser Bolzplatz-Mentalität, genau.
Dafür kommen die Leute ins Stadion für solche.
Ja, auf jeden Fall. Jubel manchmal ein bisschen lauter dann, ja.
Man sucht doch heute wieder die Straßenfußballer.
Ja, das ist
doch schön. Du hast auch eben gesagt, du bist mittlerweile professionell genug, keiner muss sich mehr auf den Boden der Tatsachen holen. 176-facher Bundesligaspieler, ganz viele Trainer erlebt und wir hören auch mal wieder einen davon.
Hallo Marco, ich hoffe, du kannst meine Stimme noch zuordnen. Ich durfte dich ja, insgesamt waren es ja fast 5 Jahre, auf deinem Weg begleiten. Und ich hätte auch ein paar Fragen für dich mitgebracht. Und zwar geht es immer um ein Datum und das Ereignis, das du damit verbindest. Das erste Datum war der 30.07.2016. da wurdest du bayernweit berühmt. Das zweite Datum war der 14.10.2017. Und das dritte Datum, das mir bei dir hängen geblieben ist, war der 4.2.2018. Und nach diesem Datum hast du dich dann gleich mal drei Spiele rausgenommen. Ich hoffe, du kennst die Antworten zu den Daten und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg.
Ja, das war Manuel Baum, jetzt Nachwuchsleiter bei RB Leipzig und lange Zeit dein Begleiter auch als Trainer, sowohl auch im Nachwuchsbereich.
Ja, wie erwähnt vorhin schon mal, auch ein ganz großer Förderer. Ich glaube auch tatsächlich, man kann ja im Nachhinein immer irgendwas behaupten, aber ohne ihn wäre es sehr, sehr schwer geworden, bei Augsburg Profi zu werden. Und bin ihm auch extrem dankbar, auch schon in der zweiten Mannschaft oft mal zur Seite genommen, mir irgendwas erklärt und aufgezeigt, auch mit seiner Taktiktafel und seinen iPads. Da ist er schon einzigartig, glaube ich, und hat sehr, sehr große Ahnung auf jeden Fall von dem ganzen Sport. Und auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, ihn als Trainer gehabt zu haben, als NLZ-Leiter und auch als Mensch, dass ich ihn kennenlernen durfte. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Trainer. Zu seinen Fragen. Bayernweit bekannt.
Das müssen hier quizzen mit Manuel Baum, 30.07.2016.
2016 war auf jeden Fall vor meinem Bundesliga-Debüt. Das 7 Tore, kann sein? Ja,
korrekt. 30.06. 30.07.2016.
2016 ist es.
In der Regionalliga schon. Bayern 12:0 Sieg gegen den SV Seligenporten. Und ja, du hast 7 Tore gemacht. Also, das ist selbst bei einem 12:0 in der Regionalliga natürlich krass.
Ja, das war der höchste Sieg einer Regionalliga. Und 7 Tore gab es auch noch nie. Habe ich ja selber, also das mache ich ja nicht mal im Training, da lief einfach alles. Unglaublicher Tag, auch was danach dann los war, das war ja, da war ich ja nicht so mittrainiert bei den Profis, ja, auch mal in der Augsburger Allgemeinen gestanden, ja, aber so, dass Sky und alles Mögliche darüber geschrieben haben oder Videos gepostet haben und Instagram war ja komplett randvoll und das war schon was echt Besonderes und ich glaube, oder ich hoffe, dass es keiner mehr macht in der Regionalliga, dann stehe ich dafür immer drin. Und war ein absolut geiler Tag, das war top.
Wie ist dir das gelungen? Hast du die Tore noch alle im Kopf?
Ein paar habe ich noch im Kopf, weil da auch 2, 3 schöne dabei waren. Aber wir hatten einfach einen Sahnetag. Seligenporten war, glaube ich, ein Aufsteiger. Wir hatten auch ein sehr, sehr gutes Team, glaube ich. Albin Frenesi, Efkan Bekiroglu, da waren so ein paar Spieler dabei. Das hat echt Bock gemacht in der zweiten Mannschaft. Und ja, irgendwie ging auch jeder Schuss rein an dem Tag. Das hast du ja auch manchmal. Und die hatten dann keinen Bock mehr. Ich glaube, in der Halbzeit stand es schon 7:0 oder so. Und die hatten dann auch keinen Bock mehr. Und dann, aber 12:0, damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber cooler Tag, ja.
Wie bist du mit dem medialen Rummel umgegangen, den du gerade schon skizziert hast?
Ja, war krass, war echt. Instagram ist wirklich explodiert und Follower und das war echt heftig. Das war wirklich, ich stand ja in jeder Zeitung gefühlt, war was ganz Besonderes auf jeden Fall. Ich glaube, Oma und Opa haben auch viele Zeitungsartikel ausgeschnitten und war unglaublich.
Beim zweiten Datum hast du auf deinen Unterarm geschaut oder
Oberarm? Ja, das habe ich
Unterarm, tätowiert. Unterarm, Armrücken, so ist richtig. Da steht 14.10.17.
Genau. Das war mein Bundesliga-Debüt in Hoffenheim. Ja, war auch ein wilder Spieltag. Wir waren 1:0 hinten gelegen, als der Herr Baum mich geholt hat. Ich glaube in der 72. Minute. Und ich hätte reinkommen sollen und der Gregal haut den damit links rein und es steht 1-1 und ja, das war eh so am Schwanken das Spiel und ich glaube, er wollte einfach den Punkt mitnehmen und hat dann gemeint, hey Marco, geh dich nochmal aufwärmen und so. Aber ich war so enttäuscht, dass ich mich einfach auf die Bank gesetzt habe. Ich bin gar nicht mehr hintergelaufen zum Aufwärmen. Und dann fiel aber das 2-1 für Hoffenheim. Und er dreht sich nur um und dachte halt, die Ausgangsspieler sind schon da, weil es war dann, ich glaube, die 85. Minute, 84, irgendwie sowas.
87.
87, noch später sogar, weil dann kommen ja meistens alle Auswechselspieler. Aber da saß nur ich und dann sagte er, Marco, zieh dich aus hier, zieh dir dein Trikot an und los geht's. Und dann habe ich ja noch ein paar Minuten gespielt und wir haben sogar noch das 2-2 erzielt. Ich glaube, Jeff war's. Und ja, Profidebüt irgendwie von Enttäuschung pur. Also das war wirklich sehr, sehr hart, sich wieder hinsetzen zu müssen. Zum 2-2 Endergebnis und Bundesliga-Debüt gefeiert. Das war dann, ja, war heftig. Das war auch ein Moment, erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück und schaue mal ja, das Video nochmal an. Und auch ein Kumpel, mit dem ich immer noch Kontakt habe, Kevin Danzo, für den wurde ich eingewechselt und ja, war echt cool.
Sehr schön.
Krass, was geht da? Also es ist ja wirklich ein bisschen fast eine Blaupause für so diesen holprigen Weg. Ne? Also so, was geht dir da durch den Kopf? Du kommst ja auch vom Auswärmen erstmal zur Einwechslung und denkst jetzt, es ist soweit, oder?
Ja, da, also, da war wirklich, war es vorbei. Ja, volle Kanone. Das war vor allem Hoffenheim zu der Zeit war ja eh übertrieben stark eigentlich und ich habe mich schon sehr gefreut, dass ich überhaupt dabei bin. War mit Johnny Schmid im Zimmer und dachte mir so, oh geil und so. Und dann steht es halt auch einfach 1-0 und der holt mich in der 70. Minute schon zu sich und ich denke mir so, boah geil, 20 Minuten Bundesliga und ich war echt bereit, auch schon nervös, angespannt, aber irgendwie hatte ich so Bock drauf, weißt du, und dann kam halt dieser Scheißmoment kurz und dann bin ich halt trotzdem reingekommen und dann war ja nach dem Spiel happy ohne Ende und ja mega, zum Glück noch einen Punkt geholt im Debüt, das war auch cool und dann hat schon alles gepasst. Ups.
Das dritte Datum wollen wir nicht vernachlässigen. 4.2.2018.
Das war ja dann die Rückrunde praktisch und ich glaube, also ich denke, das war mein erstes Tor, oder?
Ja.
Im zweiten Spiel gegen Eintracht Frankfurt zu Hause.
Genau.
3-0 Heimsieg. Einen Knierutscher gemacht. Und wie so kommen sollte, einfach im Rasen hängen geblieben. Also beim ersten Tor auch so jubeln, muss ich im Nachhinein auch sagen, echt dumm. Aber hängen geblieben und irgendwas im Sprunggelenk war dann und bin tatsächlich dann auf die nächsten drei Spiele ausgefallen und war natürlich sehr, sehr bitter. Aber
bisschen
das war, glaube ich, auch eine Einwechslung wieder und dann einfach mit links den reingeschweißt, da rechts unten und so einen Jubel, also wirklich, da schäme ich mich auch ein bisschen für, das ist so ein Knierutscher, wirklich. Also noch ein Salto hinterher gemacht, ein Purzelbaum und dann drei Spiele ausgefallen wegen sowas, das war schon echt hart, aber ja, trotzdem Tor erzielt.
Schaust du dir auch noch an? Oder
ja. Nee, ich schaue es an, aber stopp dann direkt nach dem Tor. Nee, also den Rutscher nie wieder, also schaue ich mir nicht mehr an.
Sehr gut. Das waren schöne Erinnerungen auch an die Fragen und Daten von Manuel Baum. Wir haben noch einen weiteren Trainer, der auch eine Frage an dich hat.
Servus Marco, alte Rakete. Hier ist dein ehemaliger Trainer Sandro Schwarz und ich habe gehört, du bist heute bei dem HSV-Podcast und wollte dir natürlich auch eine Frage stellen und die lautet, wer ist verantwortlich für deinen Klamottenstyle? Es gab nämlich Tage, da war ich schwer beeindruckt von deinem Style und dann aber auch wiederum Tage, wo ich sehr, sehr überrascht war. Also von daher bitte ehrlich antworten. Habe noch viel Spaß mit dem Podcast und ganz, ganz liebe Grüße aus New York. Ciao.
Ach du Scheiße, Sandro Schwarz. Also auch ein sau cooler Trainer, wirklich. Also auch mit Arschtritten, aber dann auch wieder einen Arm genommen und also wirklich hat eine richtig geile Zeit. Also auch sein Staff und so, Sandro Schwarz, haben jetzt auch noch Kontakt, hat mir jetzt auch geschrieben beim Geburtstag. Für ihn läuft es ja auch gut, ist ja auch sogar weitergekommen. Ich glaube, Playoffs hat er. Erstes Spiel sogar gewonnen, glaube ich. Verfolge ich ein bisschen.
Genau, ist in New York jetzt gerade
genau,
Trainer.
Genau, in New York. Kleidungsstil, ich weiß gar nicht, was er meint. Ich kam jeden Tag mit Jogginghose. Ab und zu mal eine wilde Jacke oder so, aber nein, da bin ich tatsächlich selber dafür verantwortlich. Ich mache mir auch nicht allzu viele Gedanken tatsächlich, wenn ich ins Training komme, ist auch immer sehr früh, um mir da irgendwas rauszurichten, hatte ich keine Zeit für. Ich gebe ihm teils recht, sage ich mal. Manchmal sah ich echt clean aus. Manchmal dachte ich mir so, ey, ist egal, ich greife blind in den Kleiderschrank und dann fiel halt mal eine Jacke raus, die wild war oder ein T-Shirt oder, keine Ahnung, irgendwelche Schlappen oder so, aber Ja, ich dachte eigentlich, ihm gefällt alles, aber ja, muss ich mir nochmal Gedanken machen.
Aber sonst, wenn du Zeit hast, bist du schon modebewusst oder achtest du darauf?
Geht so. Ich kaufe eigentlich zur Zeit echt wenig ein. Wenn ich shoppen gehe, ist meine Freundin dabei, die mir dann auch immer ein bisschen Tipps gibt, muss ich ehrlich zugeben. Aber einfach, wenn mir was gefällt, nehme ich es mit, wenn nicht, dann nicht. Und ja, es sollte jetzt nicht komplett wild ausschauen oder 4 unterschiedliche Farben oder so. Und ab und zu trage ich mal ein Hemd, aber auch sehr gerne die Jogginghose. Deswegen bei besonderen Anlässen mache ich mir Gedanken. Wenn ich ins Training komme, habe ich meistens eine Jogginghose. Ich glaube, das passt.
Wer hat aktuell in der Mannschaft den besten Style in deinen Augen?
Den besten Style? Boah. Wir hatten erst, ich glaube, 2 Mannschaftsabende, wo einige sehr gut gekleidet waren. Ja, ich will ihn eigentlich nicht nennen, aber Davy hat schon echt coole Klamotten, muss ich sagen. Ramsey hat auch echt, ja, ist echt clean, würde ich sagen. Immer entspannte Kleidung an, was mir aber auch sehr gut gefällt. Ja, aber ich glaube, zum Training kommt jeder hier mit Jogginghose und einer wilden Jacke, deswegen kann ich da jetzt nicht einen rauspicken.
Nochmal vielleicht einen Sidestep da. Zu deinem Style gehören auch Tattoos.
Ja.
Wie bist du damit angefangen? Also was war das Erste?
Also angefangen habe ich hier mit dem Rosenkranz, mit dem Kreuz und den Initialen von meiner Familie, mit den Geburtsdaten in der Kette sozusagen. Und ja, dann kam eins zum anderen. Ich wollte auf jeden Fall einen Arm, der halt voll ist mit ein paar, man sagt Lückenfüller dazu, wie eine Rose oder eine Krone. Oben habe ich noch mich mit der Nummer 23, weil das meine erste Nummer, also beim Profidebüt war, im Stadion. Und so ein paar Kleinigkeiten noch außenrum, aber ja, das ein oder andere wird da sicher noch dazukommen. Ich bin aber sehr wehleidig und hab da nicht jeden Winter Bock oder in jeder Pause Bock, mich tätowieren zu lassen. Das muss dann schon irgendwie passen und ist dann auch Tagesform. Ich habe auch schon mal untertags abgesagt, weil ich einfach keinen Bock hatte auf die Schmerzen. Und war der Tätowierer ein bisschen sauer. Also es wird sicher noch was dazukommen, aber ich habe jetzt nicht ein nächstes Datum oder so. Oder genau.
Steckt was hinter deinem Nackentattoo? Das ist ja sicherlich ein bisschen ungewöhnlich, weil es immer sichtbar ist.
Immer sichtbar. Tatsächlich nicht. Tatsächlich war das auch einfach eine spontane Entscheidung. Also ich war beim Tätowierer in Augsburg und habe mir einfach mit ihm zusammen ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, nachmittags hat dann bei ihm sein Kunde abgesagt. Ich war nur zur Besprechung da und ich fand es eigentlich schon immer cool. Ich finde es auch immer noch cool und wer was sagt, mein Gott. Also wie wir vorhin erwähnt haben, Neider hat jeder. Und dann war das tatsächlich eine Geschichte von, sollen wir nur besprechen oder machen? Und dann 20 Minuten später saß ich halt und dann tätowiert. Ja.
Bist ein spontaner Typ, oder?
Ich bin spontaner
also
Typ.
Das muss man sich erstmal trauen.
Ja, Papa fand es dann am Anfang auch nicht so cool, weil es halt auch sehr, sehr dunkel ist am Anfang und dann so Nackenbereich und schau doch ein bisschen raus, wenn ich ein Hemd oder so anhabe. Und damals hatte ich, vor dem Tattoo hatte ich ja noch eine Ausbildung gemacht. Kaufmann für Büromanagement, da hat er auch gesagt, ey, ab den Handknochen drüber wird nicht tätowiert und so. Da war der auch dahinter, wo ich auch ein Hemd anziehen musste in der Arbeit. Und deswegen war der kurz mal sauer, aber wurde jetzt auch ein bisschen heller. Und ja, mein Gott, jetzt gehört's zu mir.
Wo hast du die Ausbildung gemacht? Also
Bei der IHK Schwaben in Augsburg, Teilzeitausbildung, konnte man noch vereinbaren mit den Trainingszeiten, beziehungsweise Schule habe ich dann auch ein bisschen vernachlässigt und nach 1,5 Jahren habe ich dann auch gesagt, dass es irgendwie nicht so viel bringt, weil ich halt nicht in der Schule war, leider, weil eigentlich hat es schon Spaß gemacht, was heißt leider, ich habe halt dann Fußball gespielt,
ja.
Dann, genau, aber 1,5 Jahre durchgezogen.
Ja, aber es war ein Blick dafür, eventuell auch was anderes parallel machen. Das kam dann von zu Hause auch.
Ja, das kam auch von zu Hause. Ich habe die Schule sowieso verlängert mit diesem M2, hieß es, also Realschule nachgemacht in 2 Jahren sozusagen. Und dann war halt gerade schon zu den Profis oder halt eher weniger. Es wurde dann halt immer mehr. Ich habe mich dafür auch entschieden, weil die Nachmittagszeiten von den Profis haben halt perfekt gepasst für so eine Teilzeitausbildung. Meine Mama hat auch gesagt, ey, mach irgendwas. Und die IHK war dann auch so freundlich und hatte auch mir viele Freiheiten gegeben. Und weil da auch zwei, drei andere Spieler vom FC auch untergebracht waren tatsächlich. Und ja, wie gesagt, 1,5 Jahre durchgezogen. War auch schon stressig, immer 7 Uhr angefangen, 13, 30, 14 Uhr wieder raus, direkt zum Training, abends heim. Ja, hat Spaß gemacht, aber im Endeffekt ja, war es dann doch sehr zeitaufwendig und ich musste dann leider, weil die Zwischenprüfung auch dazugezählt hat zur Endprüfung und ich hätte es, ich glaube, schon geschafft. Nee, eher nicht geschafft. Deswegen habe ich dann gesagt, ey, bringt leider nichts mehr jetzt.
Hattest du manchmal einen Plan B im Kopf? Also einen anderen Wunschberuf?
Ja, anfangs wollte ich immer Polizist werden. Habe das aber dann auch gar nicht mehr verfolgt und dann habe ich ja durch die anderen Spieler vom FCA, die schon bei der IHK waren, Robin war zum Beispiel auch bei der IHK, Robin Wittmann, ja, dass so ein Bürojob halt besser wäre für den Fußball. Also, dass ich nicht irgendwie auf eine Baustelle muss und dann nachmittags noch ins Training muss, körperliche Arbeit. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden dann. Ich glaube, ich hätte es durchgezogen, ja, wahrscheinlich, aber für das ganze Leben Büro wäre, glaube ich, eher weniger was für mich. Ich brauche schon ein bisschen Action und bin auch gern draußen und so. Und deswegen,
ja. Ja, nach diesem Ausflug in die Styling-Welt und Berufsalternativen zurück zum Fußball und ja, vielleicht auch zurück zu Action, denn wir wollen noch einmal aufs Berliner Kapitel schauen, wo auch eben Sandro Schwarz hier als dann einer deiner Trainer dort zur Sprache gekommen ist. 2021 bist du vom FC Augsburg zu Hertha BSC gewechselt. Ja, raus in die weite Welt, würde man noch sagen wollen. Raus aus Bayern, aus dem Süden, erstmals weg von zu Hause und dann direkt in die Metropole mit einem damals sehr ambitionierten Club auch.
Ja, sehr, sehr wilde Zeit. Also im Nachhinein auf gar keinen Fall ein Fehler oder so, weil mir die Frage häufig gestellt wird. Es war sehr gut, mal von zu Hause rauszukommen. Wie du gerade sagst, die Ambitionen waren da. Mit Freddy Bobic auch ein Typ gehabt, der mich unbedingt wollte. Paul Dardai, damals auch mein erster Trainer dort, hat ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass da was richtig Großes entstehen kann. War natürlich alles andere als, ich sag mal, erfolgreich dann, persönlich, aber auch als Mannschaft. Sehr ärgerlich, dass ich dann im ersten Jahr Relegation spiele und im zweiten Jahr dann auch ohne irgendwelche Chancen absteige. Hätte wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt damals keiner gedacht, weil es waren ja auch richtig, richtig gute Spieler im Kader. Ob Suat Serra, Marc-Oliver Kempf, Luke Bacchio, da sind ja einige Namen dabei, wo wir hätten angreifen können, vor allem auch oben. Ja, und so schnell ging es, dass man sich nach hinten orientieren musste. Und trotzdem war es eine echt, echt coole Zeit mit ein paar Trainern. Jeder hatte irgendwie was Spezielles, auch echt coole Leute kennengelernt, auch im Team. Ja, ein super Verhältnis gehabt mit vielen Spielern, am Ende noch ein paar Spiele Kapitän gewesen, trotzdem immer mit offenen Karten gespielt und genau, nach 2 Jahren war dann das Kapitel Berlin dann auch wieder mit 2 negativen Ereignissen wie Relegation und Abstieg wieder vorbei.
Trotzdem hört man ja ein bisschen raus, was du auch ganz zu einem Anfangs gesagt hast, war kein Fehler. Welche Learnings zieht man denn aus dann dieser Zeit oder hast du gezogen?
Ja, das ja, für mich persönlich war das einfach schon mal ein Riesen-Step. Also wie gesagt, von der Familie und Augsburg raus in die, ich sag mal, Selbstständigkeit sozusagen, ja, weit weg gewesen von der Familie, sich um viele Sachen selber kümmern müssen, selber handeln müssen und meine Freundin war zwar da auch schon dabei und hat mit mir alles so durchgezogen, auch einen Umzug zum ersten Mal so richtig alleine gemacht und schon sehr viel Verantwortung alles. Aber ich glaube, das hat mich so ja am meisten weitergebracht, auch menschlich und ja, fußballerisch war ich ja schon Profi bei Augsburg, hat sich nicht so allzu viel verändert, hatte ungefähr die gleiche Anzahl an Trainern wie die Jahre zuvor bei Augsburg und ja, gab jetzt nicht so viel, was sich verändert hat, so im Fußballerischen, sag ich mal.
Wollen dann noch einmal weiterziehen, auch in dem Kapiteln im Fußball. Dann ging es über Mainz, aber wollen auch zum HSV nochmal kommen. Jetzt die Leihe zum HSV. Wie kam die Entscheidung bei dir zustande, dass jetzt der HSV die Wahl war im Sommer?
Ja, es hat sich tatsächlich auch ein bisschen gezogen, bis sich da so endlich mal gemeldet hat. Nee, das waren super Gespräche mit dem Herrn Kunz und Herrn Baumgart. Kam dann tatsächlich aber erst am Ende zustande, waren ja schon ein paar Spieltage gespielt. Es stand auf jeden Fall irgendwas im Raum, weil ich unbedingt weg wollte. Wie anfangs schon gesagt, ich will einfach nur Fußball spielen. Und das durfte ich jetzt in Mainz nur teilweise, nur beim Jan Sievert eigentlich so richtig. Dann kam der dritte Trainer und ja, habe da absolut keine Rolle gespielt. Und dann hätte da kein Weg daran vorbeigeführt, dass ich irgendwie dort hätte bleiben können. Und ja, das waren dann gegen Ende sehr, sehr gute Gespräche und ich habe mich wirklich sau gefreut, dass sich der Herr Kunz gemeldet hat, den ich ja auch schon kannte, dann von der U21. Und ich habe ja lustigerweise im Sommer eh gesagt, ey, wenn sich ein Zweitligaverein meldet und ich machen will, dann ist der HSV. Und meine Freundin hat gesagt, das ist ein Zeichen und macht es. Und meine Familie war dann auch begeistert. Und ja, ich glaube, man braucht zu dem Verein sowieso eher weniger sagen. Das ist, was ich hier vorgefunden habe, ist schon einzigartig, glaube ich, mit meinem ersten Spiel da auf den Platz zu kommen und die Fans zu spüren und die Choreografie an den ersten zwei Spieltagen, wo ich da war, bei den beiden Heimspielen. Also da habe ich echt immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und wir haben ja richtig performt, auch richtig viele Tore geschossen. Das macht echt Bock hier. Ich fühle mich pudelwohl. Und ja, ich bin echt glücklich, dass ich die Entscheidung dann getroffen habe.
Also das macht die Faszination HSV dann aus, was du eben beschrieben hast, was, wo du auch richtig Bock drauf hattest.
Ja, voll. Also das, die Strahlkraft sowieso. Ich habe ja gerade eben erwähnt mit der Relegation, wo wir hier gespielt haben. Das Stadion, die Fans, das war damals schon unglaublich. Und dass ich jetzt hier meine Heimspiele spielen darf, das ist schon echt was Besonderes. Wie gerade gesagt, die Fans sind also sowas von geil. Also wirklich so laut und so. Also immer euphorisch und immer Vollgas. Und auch zum Team hier, wie gesagt, ich habe schon einige gekannt, aber bin noch viel mehr positiv überrascht. Bis vor kurzem mit dem Herrn Baumgart noch ein echt cooles Verhältnis gehabt und der Herr Kunz ist natürlich auch immer für einen da und wie gesagt, was vorgefunden, was echt besonders ist, glaube ich. Ja.
Gut. Zu den Mitspielern haben wir auch einen, der jetzt einmal eine Frage an dich hat.
Moin Marco. Wie ich in der Anfangszeit beim HSV miterleben durfte, bist du ja nicht nur auf dem Fußballplatz ein echter Zocker, sondern auch an der Tischtennis-Tech-Ball und auch manchmal nach Heimsiegen an der Bierpongplatte aktiv. Erzähl doch mal den Zuhörern, wer so deine stärksten Gegner sind und ja, was dir am meisten Spaß macht von den drei Wettkämpfen. Alles klar, viel Spaß euch noch und ciao, liebe Grüße.
Ja, das war Matteo Raab, wer ihn nicht erkannt hat an der Stimme.
Ja, ich sofort erkannt, ey. Sofort erkannt. Auch nicht gesucht, aber gefunden, glaube ich, wir zwei. Wir sitzen auch in der Kabine nebeneinander, verstehen uns richtig, richtig gut. Waren zusammen jetzt auch auf dem Konzert von Dream. Da hören wir auch sehr gerne seine Lieder. Ja, Techball, Tischtennis und Bierpong. Ja, sind, ja, ich sag mal, drei, ich nenne sie jetzt einfach mal Sportarten, wo ich schon Spezialist bin. ja, bei Tischtennis ist ja nur die kleine Platte bei mir tatsächlich, deswegen 1 gegen 1. Und ja, Matteo macht das schon als Torwart mit seinen Händen, kann das ja natürlich, gibt ein gutes Bild ab. Aber ja, ich habe da einfach Übung gehabt und jetzt weiß ich nicht so genau, worauf er hinaus wollte tatsächlich. Techball habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich mit Luki Poreba spiele. Und ich glaube, wir haben noch keine Niederlage, aber Matteo hat da jetzt auch noch nicht mitgespielt. Ich glaube, der traut sich noch nicht. Und Bierpong, kommt drauf an, wer bei mir ist. Da habe ich auch so ein, zwei Spezialisten, Kumpel Maxi Heiß. Grüße gehen raus. Wenn der Frami da ist, auch ein großer Spezialist. Aber muss ich zugeben, Matteo auch ein guter Spieler. Bierpong hat es ja natürlich im Namen Bier. Wenn er das ein oder andere getrunken hat, trifft er sogar besser. Deswegen waren heiße Matches und ich hoffe, wir haben in Zukunft noch mehr zu feiern und viele Punkte und dann wird es wahrscheinlich nochmal ein Match geben.
Bist ein Spieletyp.
Ja, hört doch.
Man da raus, oder?
Ja,
also
doch.
Bei so kleinen Sachen, ja, ja, auch wie Tischtennisplatte,
sowas schon.
Eine Mini-Platte direkt besorgt, hat ja, mit, jeder zu Hause im Wohnzimmer stehen.
Mit dem Umzug Tischtennisplatte besorgt, aber auch, weil meine Freundin gesagt hat, ey, sie hat mal wieder Bock auf Tischtennis und die Große wäre zu groß gewesen, aber die Kleine macht echt Spaß. Für sowas bin ich immer zu haben, eher weniger dann so für Mensch, ärgere dich nicht oder Uno oder sowas, das ist... Ich kann einfach nicht verlieren und da weiß ich, dass ich gut bin. Also da ist die Chance höher, dass ich gewinne. Deswegen.
Und du kannst es selber beeinflussen.
Ja, genau. Nicht nur Glück. Ja, genau, so, genau. Das ist okay. So die Würfel und so, Karten, weiß ich nicht. Aber sowas, da bin ich immer dabei und immer am Start.
Was passiert, wenn du dann doch Mensch ärgere dich nicht spielen musst und verlierst?
Boah, ja. Also.
Spielt die Family mit dir noch?
Nee, das nee. Darauf wollte ich gerade antworten. Ja. Es ist auch schon mal so ein Brett geflogen, früher bei Oma und Opa. Auch die Karten, so wenn ich keine Lust mehr habe, werfe ich die halt über den Tisch und so, weißt du, aber das, da habe ich mich verbessert, aber ich spiele auch nicht mehr so häufig, deswegen alles gut, aber nee, das, ich kann einfach nicht verlieren bei solchen Spielen und deswegen nehme ich mein Glück lieber selber in die Hand und spiele dann Tischtennis oder Tagball oder Bierpong.
Da spricht der Ehrgeiz eines Profisportlers. Ganz zum Abschluss unserer Reise, die wir jetzt gemacht haben, sehr viel drin gewesen, wollen wir noch eine Person hören, die du auch gerade nochmal genannt hast.
Hi Marco, hier ist Charlotte, deine Freundin. Ich würde gern von dir wissen, welches Kapitel du in deinem Leben gerne nochmal durchleben würdest und warum. Ganz viel Spaß euch noch.
Gute Frage. Also natürlich unsere Kennenlernphase. So, muss ich doch jetzt sagen. Nein, das war natürlich auch schön, aber ich glaube, die ersten Schritte so als Fußballprofi, ich glaube, die waren schon echt cool. So, das war nicht nur wegen der Anerkennung und sowas, sondern so einfach für sich selber, dass du es einfach so geschafft hast. Das hat zwar auch ein bisschen gedauert, aber das würde ich so gerne nochmal durchleben irgendwie, weil es einfach cool war. So, ich bin in meiner Heimat praktisch Fußballprofi geworden. Die Freunde oder Schulkameraden, selbst aus dem Kindergarten, waren halt alle im Stadion bei dem Heimspielen. Das war halt was ganz Besonderes, so die Anfangsphase. Aber ich glaube, dass es ja schon auch mehrere kleine Kapitel gibt, die ich sehr gerne nochmal erleben würde. Das ist keine Frage, auch so, weil wir vorhin auf Thema nochmal Videos angucken und so, das ist natürlich auf Fußball bezogen, aber so die ersten Sachen, so das Profidebüt, das erste Tor, Nationalmannschaft war auch was ganz Besonderes, auch wenn es bis jetzt nur für die U21 gereicht hat. Privat natürlich, man hat halt so viel erlebt, so mit der Familie, was man einfach nochmal gern machen würde. Ja, eins machen wir sowieso fast jeden Sommer mit dem Campingplatz in Italien. Gehen wir campen immer so.
Mit der ganzen Familie?
Ja, wir sind da 10, 12, 13 Familien. Alle sind so alt wie ich. Wir kommen trotzdem jedes Jahr. Und natürlich jetzt auch Thema Freundin. Natürlich war das sehr schön am Anfang. Es ist immer noch schön, aber sowas nochmal durchleben, klar. Auch jetzt, was vor kurzem passiert ist mit dem Hund. Die ersten 2-3 Tage, die waren so schön, die würde ich am liebsten nochmal erleben. Deswegen so Kleinigkeiten würde ich sehr gerne nochmal erleben, aber so würde ich es jetzt beantworten einfach mal.
Abschließend gefragt, noch weil es mir gerade in den Sinn kommt, was möchtest du denn noch erleben? Also du bist ja auch erst 27 Jahre alt geworden. Du hast ja noch viel Platz für Träume und Ziele.
Ja, also... Das ist immer so eine Frage, so klar, ich sag, als Fußballer würde ich sehr gern Champions League spielen, würde ich sehr gern auch mal die Nationalhymne im A-Dress sehen. Trotzdem glaube ich, dass ich diese ganzen Phasen wie jetzt einfach von Tag zu Tag schaue. Das hört sich zwar jetzt blöd an, aber ich muss einfach jeden Tag ans Limit gehen, um diese Ziele zu erreichen und deswegen gucke ich gar nicht erst so weit. Und bin erstmal froh, dass ich hier den Step machen darf und dann guck mal, was die Reise so bringt. Ich guck gar nicht so weit voraus und privat natürlich läuft gerade echt alles eigentlich sehr gut. Wie gesagt, wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier mit dem Hund. Meine Freundin fühlt sich sehr, sehr wohl. Ich fühle mich sehr, sehr wohl und Familie und selber mal ein Häuschen haben und sowas kommt alles später und deswegen würde ich sagen, ich gucke gar nicht so weit und lebe einfach mein Leben. Genau.
und warten auf die Kapitel, die da noch kommen. Sehr schön.
Genau.
Ja, vielen Dank für diese gute, wie die Spielzeit, 90 Minuten hier mit Nachspielzeit,
top,
die wir über dein Leben auch sprechen durften. Sehr kurzweilig, sehr interessant. Vielen Dank für die gesammelten oder gesamten Eindrücke.
Danke euch. Hat Spaß gemacht.
Wir bedanken uns auch beim Zuhören. Dir alles Gute weiterhin. Weiterhin hoffentlich auch solche Tore, wie wir am Anfang gehört haben.
Ja.
Und bis dahin viel Spaß und
nur der HSV.
Pur, der HSV. Der HSV-Podcast.